Mir ist immer sehr, sehr wichtig der Kunde oder der Gast, weil das ist das Wichtigste. Das sind die, die unsere Rechnungen bezahlen.
Absolut, ja.
Und der Mitarbeiter. Also wenn ich den gut schule, wenn ich die gut aufstelle, wenn die sich wohlfühlen in meinem Unternehmen, kann ich nie, also dann ist Geld verdienen nicht das Problem.
Ja.
Hallo und herzlich willkommen in meinem Female Wine Business Podcast. Ich bin Stefanie Dreißigacker und spreche hier jede Woche mit interessanten Frauen aus meinem Netzwerk, die ein eigenes Business haben. Und ich nehme dich dabei mit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören dieser Episode Nummer 19. Schreib mir dazu gerne dein Feedback oder schick mir deine Fragen oder Anregungen. Ich habe die Kontaktdaten in die Shownotes gepackt und freue mich über deine Nachricht. In meinem Podcast spreche ich in jeder Episode viele verschiedene Themen an, die jeweils in Bezug auf die Frauen besonders sind. Und natürlich kann ich hier immer nur an der Oberfläche kratzen. Wenn du also ein bestimmtes Thema nochmal vertiefen möchtest, schreib mir gerne und ich verknüpfe dich mit meiner Interviewpartnerin. Du kannst dich dann gerne weiter mit ihr austauschen und so dein eigenes Netzwerk erweitern. Heute spreche ich mit der super vielseitigen Maja Kirsch. Maja lebt in Simmern, ist gelernte Restaurantfachfrau und Sommeliere und hat sich nach der Geburt ihrer Tochter im Jahr 2014 als Beraterin und Trainerin selbstständig gemacht. Ihr Arbeitsfeld ist super vielseitig. Sie erzählt mir von ihren vielen Weiterbildungen, zuletzt zur Kinder- und Jugendcoachin und wie Corona ihre Arbeitswelt verändert hat und sie zur Neuerfindung geführt hat. Dabei sprechen wir auch über finanzielle Unabhängigkeit oder Abhängigkeit und welches Gefühl für sie das Schlimmste während des ersten Lockdowns war. Maja erläutert mir ihre vielen Themen und Säulen, die sie als Unternehmerin abdeckt, indem sie ihre Kunden berät in Sachen Mitarbeiterentwicklung, Teamentwicklung, kulinarischer Persönlichkeitsentwicklung und alles immer auch gepaart mit Unternehmensberatung. Zusätzlich macht sie auch Zertifizierungen im Bereich Lebensmittelsicherheit und Qualitätsmonitoring. Sie liebt das lebenslange Lernen und hat unglaublich viele Qualifikationen absolviert. Dabei gibt sie ihren Mitmenschen immer ganz viel. Auch ich durfte das schon des Öfteren erleben. Ich liebe ihre Herzlichkeit und ihre unglaubliche Energie und ich finde es immer wieder erstaunlich, was sie alles an Themen abdeckt und bieten kann. Sie gibt auch hier im Podcast viele gute Tipps zum Thema Akquise, Netzwerken und Projektmanagement und verrät mir ihre Ziele fürs kommende Jahr. Freue dich auf eine spannende und lehrreiche Episode und die eine oder andere Plauderei aus dem Nähkästchen und halte unbedingt deine Notiz-App für wichtige Tipps bereit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Maja, ich freue mich riesig, dass du heute da bist, dass du aus dem Hunsrück hier ins schöne Rheinhessen gefahren bist, um mit mir hier in meinem Podcast-Projekt ja mitzumachen und dass wir hier ein cooles Interview zusammen heute führen.
Ja, ich danke dir für die Einladung. Also ich danke dir erstmal, dass ich hierher kommen durfte und dass du an mich gedacht hast. Und ja, es war ja auch eine schöne Fahrt hierher. Also es ist ja immer wieder schön, wenn mein Herz in die Weinregion wieder fahren darf. Der Hunsrück ist ja dann doch nicht so weit.
Da muss er getrunken werden am Ende.
Genau. Ich nehme ja auch immer viel mit aus so einer Weinregion, damit das wieder reicht.
Siehst du, dann lohnt sich das doch doppelt.
Absolut.
Wir kennen uns ja schon, oh Gott, ich habe echt überlegt, seit wann wir uns kennen. Wir kennen uns aus der Weinbranche natürlich.
Ja. Und ich meine, es war Johannisfest in Mainz.
Okay, cool.
Irgendein Johannisfest in Mainz war es gewesen, aber ich kann dir nicht mehr sagen, welches.
Auf jeden Fall bist du mir, als ich mit diesem Podcast angefangen habe, hatte ich dich direkt auf meiner Wunschliste.
Oh, wie schön.
Und dann weiß ich aber noch, dass ich dich angerufen habe und du dann sagtest, okay, pass auf, mache ich gerne, aber gerade ist bei mir hier alles im Umbruch und ich bin hier mich gerade am Sortieren und Machen, Corona lässt grüßen, können wir das irgendwann später machen, wenn ich sortierter bin. Und deswegen freue ich mich total, dass ich jetzt weiß, die Maja ist jetzt
ganz aufgeräumt und sortiert.
Und wieder auf der Spur. Ja. Und ich würde gerne mit dir über dein Business reden. Das ist ja auch das Thema des Podcasts. Mhm. Und deswegen, was ist dein aktuelles Business?
Ja, in der Tat war es ja so, dass Corona mich vor ganz viele Herausforderungen auf einmal gestellt hat. Ich war sehr, also vorher schon, ich bin seit 2014 selbstständig, habe aber auch zwischendurch immer noch mal wieder als Angestellte gearbeitet und war immer dem Weinbusiness sehr treu. Ich habe ja ursprünglich mal Restaurantfachfrau gelernt und dann Sommeliere und dann kamen ganz viele Fort- und Weiterbildungen und ja, mein Herz schlägt so ein bisschen immer zwischen Vertrieb von Wein und Spirituosen, aber auch Teambuilding und Mitarbeiter. Irgendwie, das war so der rote Faden. Also Essen und Trinken ist das, was ich schon mein ganzes Leben mache und auch richtig gut kann, glaube ich. Mhm. Und ja, nach dem Ausflug in diverse Handelsabteilungen, wo ich im Einkauf, im Vertrieb, Marketing, aber auch Personal gemacht habe, hatte ich ja 2014 nach der Geburt meiner Tochter beschlossen, mich selbstständig zu machen, um so ein bisschen flexibler arbeiten zu können. Mhm. Mit der Herausforderung, halt Mama und Vollzeit arbeiten, war dann einfach in der Selbstständigkeit deutlich besser. Und dann kam der Virus, der gesagt hat, jetzt alles mal kurz Stopp. Und in einer Branche, wo du so sicher warst, Steffi, dass du niemals arbeitslos wirst, also ich habe immer, alle haben das immer zu mir gesagt, also mit deiner Ausbildung, Essen und Trinken findest du immer einen Job. Es wird immer Jobs für dich geben, immer Projekte, die es anzuschieben geht. Ja, und dann war plötzlich gar nichts mehr da. Also keiner hat das gebraucht, was ich kann. Das war so das Erste und das habe ich dann doch auch eine Weile gebraucht, so 4-8 Wochen. Ich habe immer gedacht, das geht vorbei und ich nutze die Auszeit und putze mein Haus, mache meinen Garten. Also für alles das, für was so eine Working Mom irgendwie nicht so viel Zeit immer oder nicht den Fokus hat, habe viel gekocht. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, ich glaube, das bleibt so oder irgendwas ist danach anders und ich muss jetzt überlegen, wie das geht. Dann habe ich angefangen, Sachen zu digitalisieren, habe dann festgestellt, ich war ja sehr viel in der Gastronomie unterwegs, in Schulungen und Seminaren für junge Menschen und habe festgestellt, digital ist nicht das Thema in der Gastronomie. Also so Online-Schulungen waren nicht so angesagt. Zudem war die Branche komplett am Boden. Also auch,
ich wollte gerade sagen, da fand ja nichts statt.
Das fand nicht statt, aber die haben auch keine Ideen gehabt. Ne? Was können wir denn jetzt machen? Also es gab nur die Idee, okay, wir müssen wieder aufmachen und müssen praktisch zum Tagesgeschäft zurück. Also auch meine Kunden haben sich komplett neu erfunden. Und da habe ich gedacht, Mensch, bei dieser Neuerfindung, da kannst du doch helfen, weil du musst dich gerade neu erfinden, die müssen sich gerade neu erfinden, dann macht man das doch vielleicht gemeinsam. Und da ging es so ein bisschen los. Und dann habe ich festgestellt, dass ich erstmal an die jungen Menschen rangegangen bin, die ich ja vorher immer in Trainings hatte und die angetickert habe und sage, Mensch, ihr braucht Homepages, ihr braucht Social-Media-Kanäle, das könnt ihr doch machen. Bin da auch so an die Geschäftsführer ran, die waren total begeistert. Ich habe dann aber gemerkt, dass die Motivation der jungen Menschen eine ganz andere ist als das, was wir, also unsere Generation, so ein bisschen angetrieben hat. Und ich habe dann festgestellt, dass ich ein paar Vokabeln lernen muss. Und dann habe ich mich zu einer Ausbildung zum Kinder- und Jugendcoach entschieden. Mhm. Was mir total zugute kam, weil ich dieses Coaching, also vorher war ich so Berater, Trainer, und dieses Coaching geht ja viel tiefer, es geht ja viel mehr in den Menschen und es macht ja auch viel mehr mit den Menschen. Und du kannst auch als Coach noch mal ein bisschen mehr bewegen. Und da ich ja selber aus dem Leistungssport komme, weil ich ja lange Fußball gespielt habe, war dieses Coachen etwas, was mir total Spaß gemacht hat. Also habe ich einfach gesagt, so ein Team einfach nach vorne zu treiben, zu motivieren und die zu begleiten.
Du hast gerade gesagt, junge Menschen. Das heißt, junge Menschen in der Gastronomie, sprich Azubis.
Anfangs waren es das junge Menschen in der Gastronomie.
Und genau, dann aber ich, da kam es her. Also das
da
kam es
her, genau. Meintest, ja, weil wir haben, also in der Gastro, ich sage immer wir, weil ich bin in der Gastro groß geworden, wir haben ein Thema mit Nachwuchs. Also das haben fast, also mittlerweile habe ich den Switch und weiß, dass das komplette Handwerk davon betroffen ist. Und das habe ich auch vorher gewusst, aber mein Fokus lag da nie drauf, weil ich ja nie Handwerk in dem Sinne gemacht habe. Aber für mich ist ja auch Gastronomie ein Handwerk. Und deswegen habe ich dann jetzt so im Nachgang festgestellt, das, was ich in der Gastronomie coache und unterrichte oder trainiere, das kann natürlich auch der Einzelhandel gebrauchen, wenn sie im Verkauf sind. Das brauchen aber auch, ich sage jetzt mal, Elektriker, wenn dort die jungen Menschen anfangen. Also immer dann, wenn es ums Dienen geht. Also Dienstleistung, serviceorientiert sein, Kunden verwöhnen oder Kunden zufriedenstellen.
Okay.
Immer dann haben alle das gleiche Problem. Nämlich entweder finden sie keine Leute oder die jungen Menschen, und das muss man auch mal sehen, haben immer die Thematik, dass sie onboarden, wie man das so schön sagt. Also die starten mit ihrer Ausbildung in solchen Unternehmen und wissen eigentlich gar nicht, was sie erwartet. Die größte Angst ist immer, was ist, wenn der Kunde unzufrieden ist und mir das sagt? Was mache ich denn dann damit? Oder wenn der mich Dinge fragt, die ich nicht kann, was mache ich damit? Und das geht aber auch zum Beispiel den Weingütern so, ne? Dann haben die Auszubildende und dann sollen die in die Winothek oder die sollen mal auf eine Messe, ne? Und dann sollen so Mitarbeiter, die sonst immer im Keller und im Weinberg stehen, sollen plötzlich von einem Kunden promoten oder sollen verkaufen oder sollen zumindest mal beraten. Und auch das sind ja oft junge Menschen. Und da habe ich gesagt, das liegt mir total am Herzen. Ich habe das schon immer geliebt, junge Menschen wachsen zu sehen und das auch in meinen Teams. Also wenn man in meinen Teams geschaut hat, habe ich immer Auszubildende gehabt und die hatte ich irgendwie besonders gefördert und gefordert. Und die sind auch immer sehr, sehr gut in die Abschlussprüfungen gegangen, weil ich das aber auch in meinem Leben hatte. Also ich hatte auch immer jemanden an meiner Seite, der mich gefördert und gefordert hat. Ja, und das wollte ich gerne so ein bisschen zurückgeben.
Das kann ich total gut verstehen. Ich habe ja auch in dem Unternehmen, wo ich früher war, habe ich auch die Azubis gehabt und habe die auch vorbereitet für die mündliche Prüfung. Und das, ich kann das total gut verstehen.
Das ist ein Geschenk, wenn die da durch sind, oder?
Genau, es ist, also die zu unterstützen und das auch zurückgespiegelt zu bekommen, oder?
Ja. Also diese Dankbarkeit, die dann einfach da ist. Und das war so ein bisschen in dem vorigen Business, was ich gemacht habe, was auch viel Spaß gemacht hat, weil ich habe ja sowieso die geilste Branche der Welt. Ich habe immer Essen und Trinken und Genuss, Kulinarik, mehr geht nicht. Trotzdem fehlte mir oft Sinn. Also oft habe ich so gedacht, naja, jetzt hast du den ganzen Tag auf der Messe über gutes Fleisch und guten Wein gesprochen, ne? Hast du irgendwas verändert? Also, weißt du, was bringst du? Was bleibt von dir, wenn du nicht mehr auf der Bildfläche stehst? Dann zurückzublicken und zu sagen, ich habe 150 Azubis durch die Prüfung als Bester gekriegt. Das ist schon etwas, wo du sagst. Und wirklich auch diese Dankbarkeit in deren Augen. Ne? Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann ist das eine Säule, die in Zukunft verstärkt sein muss. Und dafür hat mir die Ausbildung zum Kinder- und Jugendcoach. Und ich habe noch einen draufgesattelt, weil mein Herzensthema ja in der Gastronomie, aber auch dann halt in anderen Branchen, als ich im Großhandel war, waren immer familiengeführte Unternehmen. Mhm, okay. Und das heißt, die Probleme sind wie die in unserer Familie, Steffi. Also, weißt du, die Themen sind die gleichen, nur so ein bisschen Business. Und da habe ich dann halt im Prinzip das Ganzheitliche geguckt und habe immer gesagt, welche Themen haben denn diese Familienunternehmen? Und auch da fängt es ja immer bei den Eltern, sage ich immer, an, oft bei den Geschäftsführern. Und wenn du da Dinge veränderst, wenn die andere Sichtweisen kriegen, wenn du die in die Digitalisierung zum Beispiel holst, dann ist der Rattenschwanz dahinter, die Mitarbeiter, die ziehen auf jeden Fall mit. Mhm. Und wenn du die vorne anzündest und wenn die ein Ziel haben und eine Vision haben und wissen, wofür sie das alles machen, dann ist der Rest einfacher. Ist dann,
genau. Ja. Und das heißt, deine Kunden oder Kundinnen sind jetzt schon im, sind schon Betriebe, ne?
Ja,
also sind und alle Branchen im Grunde.
Fast alle Branchen, aber ich würde sagen, ich bleibe bei Familienunternehmen, also das ist eine große Stärke und wenn ich durchgucke, macht das 80% meiner Kunden aus, aber ich bleibe der Genussbranche. Also okay. Es ist oft Nahrungsmittel, oft Lebensmittel oder Getränke und auch da, und das ist mir eigentlich total wichtig und auch das ist aber so automatisch gekommen, da habe ich gar keinen Einfluss drauf gehabt. Oft sind es Unternehmer, die das gleiche Qualitätsempfinden haben, die eine sehr hohe Authentizität haben und die sehr verliebt in ihr Handwerk und in ihr Produkt sind und dann manchmal so den Sprung brauchen in den Markt. Also, weißt du, dieses sehr gute Können, dieses sehr Werkeln, dieses Authentische, was dann am Ende rauskommt, das sichtbar zu machen für den Endverbraucher, das sind oft meine Kunden, die dann sagen, ich habe hier was ganz Besonderes oder ich habe hier was ganz Einfaches, was so authentisch ist und so in unsere Region gehört, dass wir dann aber gucken müssen, okay, wie kriege ich diese Einzigartigkeit nach außen gestellt? Also von daher ist es oft immer das Thema Mitarbeiterentwicklung, Teamentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, ich sage mal so kulinarische Persönlichkeitsentwicklung, gepaart mit wirklich Unternehmensberatung. Und da sind dann alle Themen, die dazu Konzepte, Trends abdecken, Visionen für die Zukunft entwickeln, aber auch das Thema Kalkulation. Und wenn es dann am Ende sein muss, oft auch Zertifizierung. Also das ist so die dritte Säule, Lebensmittelsicherheit, Qualitätsmonitoring, wirklich auch zu gucken, dass die Qualitäten eingehalten sind. Und gerade in so Manufakturen oder in Feinkostbetrieben oder auch bei Winzern ist es ja manchmal so, je nachdem, wer der Kunde ist, wo sie reinliefern, brauchen sie gewisse gesetzliche Normen oder Zertifizierungen.
Und das kannst du auch machen.
Und das habe ich auch gemacht, weil ich eine Ausbildung beim TÜV gemacht habe, weil zu dem Zeitpunkt, als ich als strategische Einkaufsleitung gearbeitet habe, in einem Großhandel, habe ich diese Zertifizierung verantwortet. Okay. Und das war etwas, was ich überhaupt nicht verstanden habe, was ich völlig sinnlos fand, wo ich aber für mich gesagt habe, okay, es ist einfach so wichtig, weil wenn ich diese Zertifizierung schaffe, habe ich alle Prozesse einmal längst gemacht. Ich optimiere komplett mein Unternehmen.
Ich wollte gerade sagen, du musst ja alles mal durchgehen. Ne?
Ja, du dokumentierst. Das heißt, ich hatte den Vorteil, dass meine Mitarbeiter, wenn jemand ausgefallen ist, dass es Dokumentation gab und ich wirklich einen fremden Mitarbeiter auf diese Position setzen konnte. Und anhand von diesem Handbuch konnte der da drin arbeiten. Und deswegen war das für mich ein Thema, weil ich natürlich auch Betriebswirt bin und sage, ich kann ja nicht immer nur Neukunden machen. Ich muss auch mal ein paar Bestandskunden haben und so eine Zertifizierung kommt jedes Jahr wieder.
Okay.
Und deswegen war das so die dritte Säule. Also Prozess und Genuss ist eine Säule. Dann gibt es die Kulinarik, alles rund um den Genuss. Ne? Ich sag, da steht ja auch immer der Slogan auf meinem Logo, ihr Erfolg wird Früchte tragen. Und kulinarische Persönlichkeitsentwicklung.
Aber wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Das sind jetzt die Säulen. Gehst du mit diesem Gesamtpackage in die Unternehmen? Nein, du fängst mit einem an.
Und oft haben die ein Problem und kommen dann auf mich zu. Ja, genau. Also sagen dann irgendwie, also das ist Gott sei Dank ja auch wieder so, also es war vorher ja auch so, deswegen habe ich nie Vertrieb gemacht und gar keine Webseite und nichts gehabt, weil ich es nicht gebraucht habe. Wir haben da jemanden, ruf mal die Maya an. Ne?
Also ja, das ist am besten.
Nicht verzagen, Maya fragen, die hat schon irgendwie eine Lösung oder weiß, wen sie anrufen muss. Ja. So war das immer. Und das war super, super, ne? Und jetzt ist es heute auch wieder so, dass es einfach so ein paar Dinge gibt, wo die sagen, ich habe da ein Problem oder ich habe da eine Situation oder ich habe eine Herausforderung und dann rufen sie mich an. Und wenn du einmal drinne bist, dann siehst du ja oft, dass es Probleme hinter dem Problem gibt. Mhm. Also manchmal sagen die zum Beispiel, unsere Umsätze stimmen nicht. Und dann siehst du als Berater oder als jemand, der so viele Jahre da ja auch drinne war, sagst, naja, es ist nicht nur der Umsatz, der das, also ne, an dem Umsatz können wir schnell drehen, aber dein Ertrag ist nicht richtig, deine Kalkulation stimmt nicht und die Kalkulation dahinter stimmt nicht. Ne?
Also im Grunde gibst du den Blick von außen, weil ich glaube, wenn man so drin ist, auch im Familienunternehmen, das, ja. Oh, das haben wir schon immer so gemacht, ne? Das ja. sind ja immer so alte Sprüche und so eine Beraterin in dem Fall, die du dann bist, gibt mal den Blick von außen ja. und zeigt mal auch Dinge auf, oder?
Das genau, ist ja absolut. Also cool, das ist total schön, wie du das sagst, das ist der Blick von außen, aber es ist der Blick des Gastes. Also das ist das, was mir immer total wichtig ist. Ich habe immer gesagt, stellt euch vor, ich komme immer als Gast ja, mit der Lösung. Gut. Also das ist ja oft so, dass Gäste kommen und dann nur sehen, hier stimmt irgendwas nicht. Und ich bin der Gast, der sagt, ich habe gesehen, dass hier was nicht stimmt und ich weiß, wie wir das hinkriegen. Mhm. Das ist so der Gast, weil das ist mir besonders wichtig. Mir ist immer sehr, sehr wichtig, der Kunde oder der Gast, weil das ist das Wichtigste. Das sind die unsere Rechnungen bezahlen.
Absolut, ja.
Und der Mitarbeiter, weil das ist Kapital, was ich nicht kriege. Also wenn ich den gut schule, wenn ich die gut aufstelle, wenn die sich wohlfühlen in meinem Unternehmen, kann ich nie, also dann ist Geld verdienen nicht das Problem.
Mm, ja.
Dann ziehen die gute Gäste an, dann ziehen die gute Kunden an, dann ist das Produkt erfolgreich, ne? Wenn immer so eine Qualitätslinie stimmt. Deswegen sage ich ja, es ist wie eine Familie. Weißt du, es ist, gehört zusammen und da ist halt der Gast für mich immer die Tante, die kommt und den Finger in die Wunde legt und sagt, das ist nicht so richtig hier bei
okay.
euch.
Okay, also das war jetzt dein Vergleich eigentlich, dass du ja, Gastrounternehmen hast oder Gastrobetriebe.
Aber auch bei Winzern ist das auch
so. Die du als Familie siehst, so
ja,
beides.
Genau. Also so gehe ich mit der Beratung rein. Ne? Ich kann natürlich auch immer reinkommen und sagen, das sind alles Kostenstellen und wir schrauben jetzt einfach mal an den Kosten. Aber
ja,
ich,
nee, das ist ja nicht bildlich. Dann.
Nee, also ich finde immer, das ist, wie gesagt, es ist ja auch immer eine Familie. Die verbringen so viel Zeit auf der Arbeit miteinander, dass die ja oft mehr von ihren Chefs oder von ihren Kollegen wissen als von ihren eigenen Leuten, also mit denen sie zu Hause wirklich als Familie zusammenleben. Und gerade in der Gastronomie, das ist natürlich mein großes Steckenpferd, ist es schon auch so, das ist Familie. Deswegen ist das auch manchmal so tragisch, wenn jemand freiwillig geht. Dann ist das nicht nur ein Kündigen. Das ist so wie so verlassen werden.
Sehr emotional.
Ja. Da geht einer, der hier zur Familie gehört hat. Und das ist dann immer so schwierig. Man kommt schnell an. Also man ist auch oft schnell drin in diesen Familien, aber wenn man nicht gut rund läuft, dann ist man auch schnell wieder draußen.
Okay.
Ja.
Ja, cool. Du hast schon gesagt, dass du dich weiterbildest oder dass du auch dann diese Kinder- und Jugendcoach-Ausbildung gemacht hast. Ich habe auch gesehen, du hast ganz viele Qualifikationen. Erwartet man das von dir? Brauchst du das als Referenzen? Mit Sicherheit, oder?
Mich hat da noch nie einer nachgefragt. Manchmal erschlägt das viele meiner Kunden. Also ich gebe die auch nicht mehr mit. Ich bin auch gerade noch mal dran, die Homepage zu überarbeiten, weil wenn die Kunden da drauf waren, dann rufen die mich immer an und sagen, das ist ein Lebenslauf, das geht so nicht. Also das verstehen wir alles nicht. Was kann man denn, wann macht man das alles? Und ganz oft fragen sie mich als erstes, darf ich kurz fragen, Frau Kirsch, wie alt sind Sie denn? Ne? Und dann denke ich mir so, ich ganz jung, wie alle Frauen 29, ne? Auch ich Alterin. Nein, und dann, ich habe so ein Thema mit mir. Also ich brauche das für mich. Ich brauche immer das Gefühl, dass ich das gut kann und dass ich eine Ausbildung gemacht habe. Und hinzu kommt, dieses lebenslange Lernen, ich liebe das. Also ich liebe es zu lernen, mich fortzubilden,
das ist auch wichtig.
Neue Dinge zu lernen. Und ich liebe es, Komfortzonen zu verlassen. Also ich meine, ist eh schon sehr klein, also die ist schon gut zu durchbrechen. Ich habe nicht so richtig viel Komfortzone und tue mich auch nicht schwer, da so drüber zu brechen. Aber so was Neues, ich springe ja der Kopf über rein, ne? Neue Ausbildung und hat noch nie einer gemacht. Und
aber umso cooler war es ja dann, oder das hat ja dir auch geholfen, dann letztes Jahr. Nein,
die ganze letzte Zeit war großartig für mich.
Dass du auch diese, ja, dass du dazu auch bereit bist, ja. Und ja. Nicht nur, wenn jetzt eine Krise kommt, sondern auch ansonsten.
Ja,
das ist, glaube ich, schon ganz hilfreich, wenn man da sehr offen ist.
Ja. Also rückblickend war es natürlich so, dass ich gesagt, ich hätte noch nie so viel Zeit für Fortbildung und mein Mann sagt, du hast auch noch nie so viel Fortbildung wie im letzten Jahr gemacht. Ne? Aber das ist
sinnvoll benutzt die Zeit.
Ist doch ja, und perfekt. Das ist ja auch immer, also auch da bin ich ja, am Ende muss auch ich Geld verdienen und bin Unternehmerin. Das ist ja Kapital, was mir keiner mehr nimmt. Das kann man auch oft nicht bezahlen, das muss man auch dazu sagen. Wenn manchmal sagen auch so Kollegen von mir, sagte, naja, mit deinen Ausbildungen müsstest du aber irgendwie, ne? Und dann denke ich immer so, ja, aber ich komme damit ja ganz gut klar und das ist irgendwie auch gut. Und ich gucke auch immer nur, welcher Kunde kann sich das wie weit leisten auch. Das ist ja auch immer so eine Frage. Ich weiß ja auch, wie viel die dafür arbeiten müssen, wenn die mich holen und was das bedeutet, ne? Mhm. Man kann bei so einer Ausbildung nicht immer so einen Return of Invest haben. Also, dass ich sage, aber irgendwie kann ich so rückblickend zu sagen, allem, was ich gemacht habe, es war nie eine umsonst. Ich habe immer irgendwas gebraucht. Und witzig war, Steffi, immer, wenn ich mich von einer verabschiede, wo ich gesagt habe, okay, ich habe das jetzt gemacht und ich habe da jetzt auch eine Weile mit gearbeitet und beherrscht das, aber irgendwie fragt das keiner mehr nach, dann mache ich jetzt was anderes. Ne? Dann hat wieder einer angerufen und hat gesagt, ach hier, zum Beispiel mit meinen Zertifizierungen habe ich im Dezember gedacht, naja, habe ich zwar jetzt 2 Jahre gut von gelebt, war super mit den Krankenhäusern und so, aber irgendwie scheint das jetzt gerade auszulaufen überall, braucht gerade keiner, alles ist ausgesetzt, ne? Ach komm, Zertifizierung guckst du dir jetzt nichts mehr. Also, weißt du, du musst ja, das ist die große Herausforderung, so eine Fortbildung, also du machst eine Weiterbildung oder eine Erweiterung deines Portfolios und dann musst du ja auch dranbleiben, du musst aktuell bleiben. Und das heißt, du hast ja auch immer im Laufe eines Jahres dann so Auffrischungen oder irgendeine neue Technik oder eine neue Verordnung oder beim Coaching kommt nochmal eine neue Methode, ne?
Wo du aber gerade bei diesen Zertifizierungen, da musst du ja wirklich immer up to date sein,
ja,
oder?
Und da habe ich gedacht, okay, da mache ich die jetzt nicht mehr.
Und zack.
Zack, klingelt das Telefon, es ruft einen an und sagt, wir brauchen da. Und ja, und dann macht es mir aber auch wieder Spaß, da
rein.
Und
dann guckst du dich da wieder rein,
ja.
Und
ja.
Ich habe einen neuesten Stand.
Ja, ich habe einen Vorteil, dass ich ja selber durch diese Prozessoptimierung und durch diese Zertifizierung auch eine sehr gute eigene Dokumentation habe. Das heißt, ich kann relativ schnell auch alles wieder auffrischen, um dann in so ein Seminar reinzugehen und das Gefühl zu vermitteln, dass ich total den Plan habe.
Ich wollte gerade sagen, du musstest dann auch das, was du sonst vermittelst, bei dir ja auch mal anwenden,
ja,
ne?
Ja,
ein Stück weit.
Ja.
Das ist ja ganz praktisch.
Ja, das macht dann auch Sinn, wenn man so ein One-Man-Eierlegende Wollmilchsau ist, dass man da zumindest hinten raus eine gute Struktur hat. Ne?
Ja, und das ist, ja. Zur Struktur, da frage ich nachher auch noch was. Das finde ich auch immer ganz spannend. Was mich jetzt nochmal interessiert, also ich stelle auch gerne mal persönliche Fragen, weil es geht ja ums Business, um Female-Business. Und es hören auch ganz viele zu, die ja auch selber ein Business haben. Und gerade jetzt in dem Moment, wo ein Einkommen komplett wegbricht, ihr seid 2 Erwachsene, ein Kind, was geht da in einem vor und wie fängt man das jetzt erstmal auf?
Ich habe den großen Vorteil, und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ich einen Mann geheiratet habe, der vom Staat bezahlt wird. Also mein Mann ist ja bei der Polizei, was jetzt so als Sommeliere ja nicht unbedingt einhergeht. Ne? Das ist jetzt, also ich kenne nicht so viele, Sommeliers, die so gute Beziehungen zur Polizei haben oder so gute Erfahrungen damit gemacht haben. Nichtsdestotrotz haben wir uns in den letzten Jahren einen Lebensstandard aufgebaut, mit dem wir nicht von einem Einkommen leben können. Also ne, uns sind gute Nahrungsmittel sehr wichtig, uns sind nicht unbedingt Autos wichtig, aber
gutes Essen,
ne? Gutes Trinken, das ist uns schon wichtig. Aber das Finanzielle war nicht die große Herausforderung, weil mein Mann das nie in Frage gestellt hat, aber der würde das auch noch 2 Jahre so mitmachen. Wir kommen auch mit einem Gehalt gut aus, okay, aber es ist nicht so, dass wir dann so machen können, wie wir das wollen, ne? Sondern man muss dann einfach so ein bisschen hingucken. Die Thematik war einfach so, ich war noch nie finanziell abhängig. Also ich habe, auch das ist jetzt ein sehr persönlicher Schwank, ich habe 2005 haben wir uns da von meinem damaligen Lebensgefährten getrennt, er sich von mir, ich mich von ihm, das wissen wir noch nicht so richtig, aber es war eine Trennung und ich stand damals mit 25 vor dem Nichts. Also ich hatte nur eine Tasche, mit der ich da wieder ausgezogen bin.
Okay.
Und heute sage ich toi toi toi, dass mir das so passiert ist.
Das passiert dir nicht nochmal.
Das passiert mir nie wieder. Und deswegen war mir immer wichtig, dass ich mein eigenes Geld verdiene. Und ich habe auch immer gedacht, dass das die größte Herausforderung ist in der Krise oder wenn Aufträge wegbrechen oder gar keine Aufträge reinkommen. Ich habe durch die Krise gelernt, dass das nicht das Schlimmste ist. Also Geld findet seinen Weg, das hört sich total bescheuert an, es ist wie Wasser, ne? Und du findest immer irgendwie eine Möglichkeit, wenn du relativ flexibel bleibst.
Ich wollte gerade sagen, das liegt an dir selber ja auch,
ja,
ein Stück weit, ne? Aber die Möglichkeit ist da.
Die große Herausforderung war, also ich habe immer gedacht, finanzielle Angst ist das Größte, was mir passiert. Existenzängste auf finanzieller Basis. Nee, es war in dieser Krise das Nicht-Gebraucht-Werden. Dieses kein Feedback von Kunden bekommen, nicht zu wissen, dass du was gut machst, nicht zu wissen, dass du Erfolg irgendwie kannst, dass du Dinge bewegen kannst und dass es heute auch noch immer schwierig für mich, dieses, ich habe es in der Hand, ich kann es entscheiden und ich kann es lenken und ich kann mit meinen Entscheidungen dazu beitragen, dass es in die eine oder in die andere Richtung geht. Das ist ja das, was uns im letzten Jahr so ein bisschen ausgehebelt wurde. Es wurden ja viele Entscheidungen, die ich total nachvollziehen kann und auch alle mittrage, aber sie haben mich machtlos gemacht.
Und das ist
und dann hatte ich keinen Einfluss auch, und das war ein fieses Gefühl. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, wenn ich heute wieder rausfahren kann, auch mit Tests und dann einfach wieder so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich es in der Hand habe, wie mein Tag aussieht. Und dass ich da wieder so ein bisschen, ja, Macht ist immer so ein hartes Wort, aber dass ich wirklich auch wieder die Entscheidungsfreiheit habe,
ja, das selber zu
lenken. Und das war, ja, also finanziell danke an den deutschen Staat.
Naja, dein Mann hat ja, also egal, ob es Mann oder Frau ist, wenn das jemandem passiert, sollte der jeweils andere da schon einspringen.
Es gab natürlich auch Rücklagen, aber ich meine, mit so einer langen Dimension hat natürlich keiner gerechnet. Und wir sind Solo-Selbstständigen, sind ja auch die ersten Monate, also nicht vergessen worden, aber man hat uns natürlich nicht auf dem Schirm gehabt bei solchen Hilfen. Und aber auch da ist es halt durch ein gutes Netzwerk und durch viele Telefonate und viel Kommunikation haben wir auch da Wege gefunden, wie wir uns da gegenseitig auch unterstützen. Also da gab es schon viele Möglichkeiten. Und dann hat man es gut überstanden. Und bei mir ging es Anfang Januar so ein bisschen wieder los. Und da war ich ganz froh drüber.
Ja. Ja. Du bist ja Sommeliere, hast jetzt aber dich ja schon mehr auf dieses Beraterin, Mentorin, Coaching?
Ja,
ist ein englisches Wort, ich finde es immer schwierig. Da hast du dich jetzt mehr drauf fokussiert, richtig?
Ja.
Weil du jetzt auch, weil das eben aus dieser Krise herauskam, oder kannst du dir das vorstellen, da wieder hinzugehen? Oder hast du jetzt das Gefühl, oh nee, da bin ich jetzt angekommen?
Naja, ich habe als Sommelier immer gearbeitet, weil ich eine große Leidenschaft für Wein habe. Ich merkte aber, in dem Moment, wo ich mit dieser Leidenschaft Geld verdienen muss, wird es ein Krampf. Du wirst kaufbar, du bist nicht mehr neutral und du bist auch nicht mehr unabhängig, ne? Dadurch, dass ich dieses Wein-Business so sehr liebe und das Wein so sehr, neben Eierlikör übrigens und Gin Tonic mein Lieblingsgetränk ist.
Ernsthaft. Da kommen wir nicht zusammen. Wir bleiben beim Wein.
Wir bleiben beim Wein. Das ist eine gute Basis. Das macht 80% aus. Ich habe einfach gemerkt, dass ich verkrampfe. Da bist du als Selbstständige ja auch leitbar. Ne? Also ich habe dann Tastings gemacht oder ich habe Sachen moderiert und dann hat mir die Weine vorgegeben. Ich hatte in Restaurants Karten, die vorgegeben waren, die dann erstmal abzuverkaufen waren. Wobei das ging immer noch, weil ich am Ende immer wusste, ich kann dann meinen eigenen Keller so ein bisschen kreieren und machen. Aber ich sag auch ganz ehrlich, mir war es zu wenig. Ich war überhaupt nicht ausgelastet. Das ist ja nur eine Warengruppe. Also das ist ja nur ein Getränk.
Ja.
Und ich habe gesagt, ich habe.
Ja, gut, schon so, Vielfalt, aber.
Ja, schon Vielfalt, aber am Ende ist es halt Wein, ne?
Ja.
So. Und dann habe ich gesagt, ich kann ja so viel, ich will auch so viel mehr, weißt du? Ich wollte einfach so viel mehr und ich wollte, und das ist ja, Wein ist für mich immer ein Genussmittel und es gehört irgendwie zum Verwöhnen dazu, aber ich wollte da irgendwie mehr als das nur. Mir war die Welt zu klein, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Ich wollte es auch wieder unbeschwerter machen. Ich mache ja auch heute noch viele Tastings und habe noch eine PAR-Ausbildung bei Martin Dating noch oben drauf gelegt zum Master. Da mache ich gar nichts mit. Also das habe ich für mich privat gemacht.
Ja.
Jetzt kommt es gerade wieder so ein bisschen, dass da einfach so Anfragen reinkommen für Weinschulungen, aber es gibt ja auch viele von uns. Ne?
Ja.
Wobei ich damals schon auch froh war, weil es gab gar nicht so viele Frauen, die da zur Verfügung standen. Aber es ist auch eine sehr männerdominierte Branche.
Ja.
Und es ist eine Branche, die immer so sehr Trends ist. Also die ist so, gerade trinkt man ja Orange und Natural, ne? Und mir ist das oft zu eindimensional. Und was ich ganz klar sagen muss, manchmal fehlt mir unserem Kollegium, da kriege ich bestimmt einen mega Shitstorm, fehlt mir so ein bisschen der Gast. Weil oft wird immer das empfohlen und zum Menü begleitet, was der Sommelier für richtig findet. Und dann fühlte man, also das ist jetzt Gott sei Dank durch diese neuen, vielen jungen, ich sage immer tätowierten Sommeliers, die so ein bisschen lockerer mit dem Thema umgehen, viel besser geworden. Aber ich habe ja damals Schwarzwaldstube und Dieter Müller, das war so eine Riege von Sommeliers, die man sehr devot und mit sehr viel Hochachtung und Respekt auch als Gast behandelt hat. Ne?
Okay.
Man hat sich darauf eingelassen, was er empfohlen hat.
Vertraut.
Und hat vertraut und man hat auch nicht sich getraut, dagegen zu sprechen.
Auch wenn es dann vielleicht nicht so das perfekte Pairing war.
Nee, ich weiß, ich war einmal selber bei Jörg Müller essen gewesen auf Sylt und ich mochte auch heute noch nicht ganz viel Chardonnay mit ganz viel Holz. Dann haben wir aber was gegessen, also wir haben dann das Menü gegessen und wir haben aber gesagt, wir wollen nicht so viel Alkohol dazu trinken und wir wollen auch nicht zu jedem Gang, er möchte bitte mal so einen weißen, der komplett durchgeht und einen roten, der hinten. Und dann haben wir noch gesagt, weil ich mit einer Freundin war, die nicht so gerne trocken mochte, da hatte ich noch so den Hinweis gegeben, naja, wenn der so leichte Restsüße hat, ist das überhaupt nicht dramatisch. Also uns ging es gar nicht darum, so ein perfektes Food-Pairing zu haben, sondern wir wollten einen netten Abend einfach,
und ne, was Spaß macht.
Was Spaß macht, genau. Und er kam mit einem kalifornischen Chardonnay voll Holz und ich habe so gedacht, boah. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Also das ist also ich habe wirklich gefragt, haben sie uns zugehört, haben sie uns verstanden? Und ich hätte jetzt gerne die Weinkarte, weil ab jetzt würde ich selber übernehmen. Der hat sich nie wieder an diesem Abend bei uns begegnet. Er hat uns noch nicht mal die Rechnung gebracht.
Eingeschnappt.
Wir haben Majestätsbeleidigung gemacht. Und ich habe mich noch nicht mal als Kollege geoutet.
Und besser da, nicht dann.
Nee, besser sagst du nicht, wo du herkommst. Ja, und da, das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich einfach gesagt habe, für mich steht einfach der Gast im Vordergrund. Und wenn die Weißherbst trinken wollen den ganzen Abend, weil denen das ist, ne, also wie die Winzer leben auch wie Sommeliers davon, dass die zweite Flasche verkauft wird. Und das war immer so meine Aufgabe, wo ich gesagt habe, ich bin dafür verantwortlich, dass zu diesem netten Abend einfach ein gutes Getränk irgendwie im Glas ist und was Spaß macht. Und deswegen bin ich aus dieser Szene klassisch so raus. So ein bisschen. Okay, aber ich träume heute noch von meinen Serviceabenden in der Schwarzwaldstube. Das träume ich manchmal heute noch und denke so, habe ich genug Gläser poliert und habe ich alle Gläser bereit? Und
echt? Ja. Das ist schon Druck, der da
Der war steht. Schon, ja.
Oh, Wahnsinn. Ja. Aber ist doch schön, dann hast du jetzt hier eine neue Leidenschaft dich nochmal umorientiert. Ich habe mir noch die Frage aufgeschrieben, was fasziniert dich an deiner Arbeit? Du hast schon ein paar Sachen gesagt. Aber wenn du es so jetzt auf den Punkt bringen würdest...
Die Menschen. Also dieses Neues entstehen zu lassen, Neues zu gestalten und Menschen mitzunehmen und das Ganze mit Genuss zu verbinden. Also es fasziniert mich einfach, dass wir immer beim Essen und Trinken landen. Also am Ende, weißt du, wenn du so ein erfolgreiches Seminar gemacht hast, wenn du eine Beratung gemacht hast...
Das verbindet so die
am
Leute.
Am Ende wird immer gut gekocht und gut getrunken. Und das ist so, wo ich so denke, ich kann niemals raus aus dieser Branche. Das geht nicht.
Genau dein Ding.
Das ist voll meins.
Ja, aber du bist ja auch jemand, die gerne mit Menschen zu tun hat. Total. Das merkt man ja auch. Das ist so dein Ding. Und finde ich...
Das ist so meine Tankstelle, ne? Also ich merke das ja auch jetzt und so, wenn man sich so zurückhalten muss mit allen, ne? Das ist so, ich war jetzt gerade eine Woche in Hamburg und habe mich mit Kunden und mit Freundinnen und habe im Team gearbeitet. Ich habe selber Aufzeichnungen gemacht im Fernsehstudio 2 Tage und es war ein ganzes Team da und ich bin so energiegeladen raus. Mein Mann, der hat dann immer Angst, wenn ich nach Hause komme, weil er weiß, oh mein Gott, die hat ganz viel zu erzählen und alles muss ich mir anhören und ich muss Fragen stellen zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe aber auf dem Rückweg auch ganz viel telefoniert. Also ich hatte schon sehr viel. Ich muss das nochmal reflektieren. Das ist unser Zauberwort in unserer Ehe. Statt heute wieder Reflexion.
Doch, aber das ist es ja tatsächlich.
Ja. Ja, aber Männer müssen nicht so viel sprechen wie wir.
Nee, die reflektieren so innerlich. Vielleicht mehr so.
Ja.
Keine Ahnung.
Wo ich mir so oft wünschen würde, dass er das mit mir bespricht. Ich möchte auch gerne mal wissen, was so vorgeht in seinem Kopf, aber er gibt dann immer nur die ganz wichtigen Infos raus.
Fakten.
Genau.
Das reicht noch völlig. Ja, cool. Was ich immer beim Coaching immer so spannend finde, ist die Preisfindung. Gibt es da Tabellen? Gibt es da Vorlagen? Hast du da irgendwas, wo du dich dran orientierst? Oder wie gehst du da vor? Wie machst du deine Preise, deine Honorare? Ja. Das finde ich spannend. Ich meine, beim Produkt, wenn ich jetzt vom Wein ausgehe, da hast du, weißt du, was die Flasche kostet, du hast die ganzen Acre, kannst du dir ausrechnen und dann guckst du, was du gerne an Marge hättest und schlägst es drauf und hast deinen VK.
Ja.
So. Wie machst du das?
Also auch ich habe eine interne Kalkulation, das muss man ganz klar so sagen. Ich habe natürlich Kosten, die mit gewissen Sachen zu deckeln sind, da ich so ein People-Business habe. Also das heißt, es hängt immer alles auch an mir und an meiner Zeit. Ich habe jahrelang Zeit gegen Geld getauscht, das mache ich nicht mehr. Also es sind oft Pakete, die jetzt rausgehen. Und da ist es wirklich so, ich habe ja lange im Vertrieb gearbeitet, dass ich ganz oft im Erstgespräch meine Kunden und auch meine Coaches frage, zum einen natürlich, was ist wirklich dein Ziel und wie fühlt es sich an, wenn wir dein Ziel erreicht haben, weil oft ist die Zieldefinition eine andere, also der kommt mit einer Thematik oder mit einer Herausforderung und dann weiß ich genau, ach gut, das ist alles möglich, also da können wir hin, aber meine Coaches sind oft schon 2-3 Stufen davor fertig, also da hätten sie schon das Ziel erreicht und dann würden sie sich schon gut fühlen und damit wäre das Thema auch erledigt, also insofern wäre ich zu teuer, weil ich noch 2-3 Schritte weitergehen würde, weil ich vielleicht auch Potenzial in demjenigen sehe und das habe ich zum Beispiel rausgenommen, wo ich wirklich ganz klar sage, du definierst, wann haben wir die Herausforderung gemeistert, wie fühlt es sich für dich an und woran erkennst du es? Und das Zweite ist immer, was ist es dir wert? Also ich frage wirklich auch, was ist es dir wert, diese Herausforderung zu meistern? Und dann finden wir immer einen guten Konsens. Aber ich kann schon mal so sagen, dass, also es gibt natürlich so Mega-Coaches, die irgendwie unglaublich viel Geld verdienen. Aber bei mir ist das jetzt so, das liegt immer so zwischen 125 Euro, wenn man das auf eine Stunde runterbrechen kann. Das ist aber immer so schwierig, ne? Wenn ich so ein, weißt du, wenn so ein junger, ja, Zehnteklässler kommt oder jemand, der gerade das Abi fertig hat, ne, da ist es halt so, dass ich einfach sage, du, pass auf, was möchtest du erreichen? Und wenn der, so wie meine, die ich jetzt gerade alle, ja, habe gehen lassen können, weil sie alle ihre Ausbildung gefunden haben, sie kamen völlig ziellos und haben gesagt, naja, ich habe jetzt bald Schuleschluss und ich weiß eigentlich gar nicht, eigentlich würde ich Work and Travel machen und das fällt jetzt alles flach und meine Mama hat jetzt gesagt, ich soll mal das Jahr nutzen und mir eine Ausbildungsstelle suchen oder ein Studium oder aber ich weiß gar nicht, worauf, ne. Dann denken viele von den Jugendlichen, mit dem Handy und mit Bildern kann man Geld verdienen in Zukunft. Mehr braucht man nicht.
Schwert, YouTuber.
YouTuber, Influencer.
Kann man total verstehen, ja, ja. Diese Vision.
Und da ist es dann einfach so, dass ich oft ein Package mache und sage, du pass auf, irgendwie für 500 Euro, egal wie lange das dann dauert. Mhm. Weißt du, das Ziel ist, dass du am Ende irgendwo unterkommst und dann kostet dich dieser Karriereweg irgendwie 595 Euro oder so. Das ist dann so ein Package, was dann da ist. Ne?
Okay. Und ob der mich dann... Das kannst du dann einschätzen.
Ja, genau. Also ich weiß ja schon, du kannst ja auch nicht viel mit denen machen. Also nach 45 Minuten, wenn ich mit denen Vision oder Mission oder Werte mache, dann ist nach 45 Minuten ist dann auch fertig. Ne? Mhm. Das kann man dann gut einschätzen. Und das ist wie so ein bisschen bei einer Hochzeitspauschale als Gastronom. Mal hast du einen, der mehr braucht und mal hast du einen, mit dem bist du schneller fertig. Ne?
Ja,
weißt du? Und deswegen, aber so, ich denke mal so zwischen 125 und 160 Euro die Stunde braucht ein guter Coach schon, um auch Fortbildungen für sich und Weiterbildungen zu zahlen. Ne? Also das ist schon etwas, was man einkalkuliert. Ich selber habe auch zwei, drei Coaches, mit denen ich arbeite und die liegen auch so in diesem Bereich. Ne?
Ja.
Aber dann ist es ja wirklich auch so, ich habe einen Kollegen, der erzählt immer, der macht so Markenakademie, also das ist so ein Coach und Trainer, der zu Selbstständigen hilft. Da bin ich gerade auch nochmal bei ihm mit dem Coaching, wie man sich so findet, was hebt mich so ab von anderen Beratern. Ne? Und der hatte zum Beispiel einen mal bei sich im Training, der ist im Prinzip Physiotherapeut, hat aber eine Methode entwickelt, die Hexenschüsse innerhalb von Stunden wegmacht. Also der hat eine besondere Massagetechnik entwickelt. Mhm. Und dann die Frage an dich, Steffi, was ist es dir wert, wenn du nächsten Tag auf einer Hochzeit tanzen willst, dass der dir innerhalb von 4 Stunden diese Massage wegmassiert? Das ist unbezahlbar.
Ja.
Und der kriegt 300-400 Euro dafür, dass er 5-6 Kniffe macht, aber das wäre es mir auch wert.
Klar.
Weißt du, wenn du weißt, ein richtiger Hexenschuss, da bist du manchmal wochenlang mit zugange und der massiert dir, da sagst du nicht, okay, der kriegt jetzt die Stunde 250 Euro.
Mhm.
Manchmal braucht er ja auch gar nicht so lange, ne? Sondern es ist immer der Wert, der dahinter steht. Und was erreicht er damit? Was ist dir das Lösen des Problems wert?
Ja.
Und deswegen kann man das gar nicht so grob sagen. Ich gucke halt, ich frage immer, was kannst du denn ausgeben? Ne? Und dann ist es so, dass ich irgendwie gar nicht sage, nee, dann können wir nicht arbeiten, sondern ich gucke dann oft, wenn der sagt, naja, 500 Euro oder 600 Euro, dann sage ich, okay, pass auf, für 600 Euro kriegst du das, das und das. Reicht dir das?
Ja.
So, und dann fangen wir erstmal an. Ne?
Das ist eine gute Herangehensweise auf jeden Fall. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du coachst Einzelpersonen, Jugendliche.
Ja, auch. Also wenn ich mache ein paar, also ich habe viele Vorträge an Schulen, auch online gemacht. Und da ist es dann halt so, wenn die, ich habe Motivation im Fernunterricht zum Beispiel gemacht oder auch mit Eltern und Kindern zusammen Homeschooling, die
das
Thematiken.
Hab ich gesehen, ja,
ne? Das sind ja so Themen, die auch in meinem Leben einfach wichtig waren. Und ich einfach gesagt habe, Mensch, ich habe da gerade eine Ausbildung gemacht und ich habe auch noch eine Kollegin mit reingeholt, die Mentaltraining für Kinder macht. Und wir konnten einfach ganz viele Tipps geben, um diese doch sehr schwierige Herausforderung zu meistern. Und im Nachgang hast du dann manchmal oder ganz oft so, dass jemand sagt, ey, das hat mir gut gefallen, mein Junge oder mein Kind weiß nicht so richtig. Und dann ist es oft so, dass ich Abiturienten habe oder auch Zehntklässler, die noch nicht so richtig wissen, was sie machen. Das ist dann immer so dieser klassische Berufseinstieg. Von den Unternehmen her kriege ich oft so Azubi-Gruppen. Also, dass sie sagen, wir haben 5-6 Azubis im Unternehmen und die können immer eine sehr gute fachliche Ausbildung machen im Unternehmen, schaffen aber diese persönliche Ausbildung. Ne? Und das ist oft das, wo ich dann komme, wo
cool.
sie dann sagen, du mach mal ein Jahr mit denen Persönlichkeitsentwicklung.
Also,
ne?
Mal,
was sind deren Ziele und mach auch mal ein bisschen das Thema Finanzen und mach mal so Thema Hobbys und Familie. Also, dass du so, du hast ja so ein Lebensrad, dass alle Bereiche mal so beleuchtet werden. Ne? Und die, also ich sag mal, die Auszubildenden sind unglaublich dankbar, weil das ist ja, wo ich auch immer sage, das ist ja das, was uns in der Schule keiner beigebracht hat. Ne? Also was sind denn meine Werte? Was ist denn das, was mich antreibt?
Mhm.
Und ich mache das oft so, und das ist immer die Gefahr für so einen Geschäftsführer, deswegen kriege ich oft so ein Folgecoaching in der Führungsebene, weil ich sage, euch ist klar, wenn wir die auf Spur bringen und wenn die wissen, wo die lang wollen, ne, dann müsst ihr die verstehen. Und dann müsst ihr den Perspektiven geben. Und das geht nicht, wenn ich hier einmal im Monat eure Azubis coache.
Ja, das,
ne?
Muss dann so.
Wir müssen dann gucken, sein, dass ja. ihr auch den Perspektiven schafft. Und deswegen gucken wir oft rein, wo könnte der Azubi gut reinpassen? Wie kann die Karriere im Unternehmen aussehen? Wie kriegen wir den vor allen Dingen gebunden? Ne? Wenn so ein Azubi geht, frühzeitig, kostet das den Unternehmen 70.000 Euro.
Ja, das wäre jetzt mein nächstes gewesen. Du willst die auch da behalten.
Ja, ich will die halten. Das ist ja die große Herausforderung.
Und du bindest die in dem Moment. Und klar, das geht ja dann im Grunde durch alle Ebenen. Irgendwo,
weil die eine Wertschätzung erfahren, weil die sehen, ich bin wichtig hier im Unternehmen und mein Chef guckt hier hin und der investiert in mich. Der glaubt an mich und der will mich hier halten. Das sehen die dann ganz klar.
Das wird auch immer wichtiger, weil Fachkräftemangel und so weiter.
Egal in welche Branche. Und das war mein Switch in andere Branchen. Also ich war ja immer Gastronomie und immer Hotellerie und viel Weinbusiness, ne? Und dann kam plötzlich dieser Switch, dass Leute gesagt haben, naja, ich habe dann auch so ein paar Seminare für Mitarbeiter-Recruiting, also wie finde ich Mitarbeiter oder auch wie halte ich Mitarbeiter in Handwerksbranchen. Also ich habe 2-3 Fortbildungen gemacht im klassischen Dachdeckerhandwerk und Fliesenleger. Mit denen habe ich zusammen in Kursen gesessen. Die haben immer gesagt, also erstmal Frau, ne? Welche Dächer hast du denn schon mal gedeckt? Ne?
Ja.
Kein einziges.
Also die kamen eher von der fachlichen.
Ja, das waren halt dann Dachdeckermeister, Fliesenlegermeister, die hatten oft alle Unternehmen, ne? Oder haben irgendwie waren Führungskräfte in solchen Handwerksunternehmen. Und dann macht man ja so eine Vorstellungsrunde. Und dann habe ich immer gesagt, ich bin Beraterin in der Hotellerie und Gastronomie und ich trinke gern Wein und dann auch mal Sommelier und gucken mich mal alle so an, trinken hier eigentlich alle Bier. Und dann habe ich gesagt, Bier kann ich euch auch ein paar gute empfehlen, ist überhaupt kein Thema. Aber die haben dann gesagt, was willst denn du hier?
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, naja, ihr habt die gleichen Herausforderungen, aber ich glaube, ihr habt andere Herangehensweisen. Also, weil ich glaube, das deutsche Handwerk hat kampagnentechnisch ein bisschen besser gearbeitet als unsere Branche, also diese Genussbranche, also zumindest als die Hotellerie und Gastronomie. Die haben ein anderes Standing schon. Also da gehen Jugendliche, gehen schon eher noch ins Handwerk, schon, ja? Das merkt man schon, als in die Hotellerie und Gastronomie. Also wir sind so ein bisschen das Schlusslicht.
Ja,
und dann habe ich gedacht, Mensch, von denen kann ich doch lernen. Welche Image-Kampagnen haben die gefahren? Wie finden die ihre Auszubildenden? Ne?
Mhm.
Und die binden natürlich sehr viel Social Media ein, was wir halt in der Hotellerie und Gastronomie auch manchmal, ich sage jetzt mal, wenn ich so Winzer habe, die Nachwuchsprobleme haben, dann sage ich auch so, mach doch mal einen Post auf deiner Facebook-Seite. Und dann sagen die mal, Facebook-Seite, ja, müssen wir auch mal machen. So, und das ist oft, Steffi, weißt du, wo ich sage, da fängt es halt an. Die kommen mit einem Problem und du machst 360 Grad und guckst, okay, ich muss immer nur aufpassen, dass ich das eben nicht ins Erstangebot reinpacke, weil dann wird es oft eine große Summe und sie kriegen es nicht. Also sie fühlen sich dann überfordert, weil sie denken, okay, so viel Baustellen wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ja nur einen Azubi finden.
Aber ist schon krass, was du da alles abdeckst. Also ich bin ja, ich höre dir zu und denke, okay, und das auch noch, und das auch noch, und das auch noch.
Das ist krass, alles so ineinander.
Ja, das wäre jetzt mein nächstes. Du hast deine Homepage, wo du das alles quasi als Referenz hast.
Ja.
Machst du auch Akquise oder ist das gar nicht notwendig? Weil, wie du sagst, die kommen und dann kommt eins zum nächsten und ist ja auch verständlich. Ich meine, das heißt ja wirklich
zueinander. Ich mache Akquise, aber nicht diese klassische Kaltakquise. Also ich schreibe keine Unternehmen an. Ich mache Akquise im Sinne von Netzwerken. Also ich gehe zu dir in den Podcast und freue mich sehr über die Einladung. Ich weiß, dass es da draußen einige hören werden. Ich bin viel in Verbänden unterwegs, aber oft nicht in Verbänden, die meine Beratertätigkeit sind. Also da neigen wir ja auch immer zu, dass wir sagen, wir gehen immer in unsere Blase zurück, ne, und treffen uns mit anderen Beratern. Ich gehe in die Verbände, in denen meine Kunden sind, also die HOGA oder Hotelverband oder also was es da halt gibt oder halt auch dann einfach mal in so einen Handwerksverband oder sprichst mal vor den Wirtschaftsjunioren oder triffst dich mal in so einem IHK-Kreis. Ich hab 2-3 Masterminds, die ich gemacht habe. Das sind so auch so Frauengruppen, entweder von jungen Unternehmerinnen, die sich gerade selbstständig machen oder von welchen, die schon selbstständig sind oder in Führungspositionen.
Und wo du dann sprichst und
quasi... Nee, wir quatschen manchmal nur, so wie wir das jetzt hier machen.
Und
wir
haben dann einen festen...
Genau, jeder erzählt, wo steht er gerade, was habe ich gerade für Herausforderungen und dann denken halt vier Frauen. Und du weißt ja, wenn vier Frauen ins Rudeln kommen, dann kommt viel zusammen. Und das ist, glaube ich, meine Art von Akquise.
Mhm.
Ich liebe Menschen, ne? Und das fällt mir leicht. Und dann denke ich immer, einer hat ein Problem, ich habe jetzt keine Lösung, wen rufe ich jetzt an? Und irgendeinen findest du immer aus dem Netzwerk und dann bist du aber auch wieder bei dem auf dem Schirm. Und dann sagen die, die Maya hat angerufen. Jetzt gucke ich mal, was macht die eigentlich gerade alles? Ach so, das habe ich, da habe ich auch. Also es kommt wahnsinnig viel zurück, das muss ich auch sagen. Ich habe lange und gerade das ganze letzte Jahr viel reingegeben in die Welt und habe immer gesagt, okay, ich weiß, ich kann gerade damit kein Geld verdienen, bin mir aber sicher, also die brauchen Hilfe, ich kann helfen und habe die Zeit jetzt auch gerade und gebe das gerade raus und merke jetzt, dass die Sachen komplett zurückgespielt werden und einfach sagen, wenn wir nur einen Ansatzpunkt haben, dann rufen wir dich an.
Ja,
und dann,
so läuft's. Ja. Das ist so.
Ja, ich sage immer, Geschichten und Geschäfte werden unter Menschen gemacht.
Setzt du dir Ziele? Also privat, geschäftlich? Also geschäftlich interessiert jetzt heute mehr.
Ja. Ja, du weil davor, ohne mal, Ziel findest du deinen Weg nicht.
Hast du die im Kopf oder machst du dir da
auch ich habe Vision Board. Ja. Ich habe ein Vision Board und ich habe die auch aufgeschrieben und Milestones. Also ich habe auch so kleine Steps, wie ich diese Ziele erreiche, weil ich jemand bin, der total erfolgsverwöhnt ist und auch das ist auch mein Antreiber. Ich muss immer gucken, dass ich irgendwas geschafft habe. Ne? Mhm. Das schon. Ja, ich glaube, ohne Ziele im Leben geht ja gar nichts. Also für mich nicht. Ja. Ich weiß ja gar nicht, wo ich langlaufen soll. Ne? Ich muss ja irgendwo in irgendeine Richtung gucken. Ja, ja doch. Also. Und mein großes Ziel für 2021 und 2022, das habe ich jetzt einfach mal zusammengefasst, weil ich nicht weiß, wie lange das hier alles noch so, der Kram noch so läuft, genau, ist wirklich, dass ich gerne wieder ein Team aufbauen möchte. Mhm. Und es geht gerade los. Ich habe so 2-3 Freelancer schon, die so dauerhaft von mir in Verwendung sind, sage ich mal, mit denen ich sehr gut zusammenarbeite und ich merke einfach, wie sehr mich das befruchtet. Du bist ja als Solo-Selbstständiger auch mit so einem Einzelunternehmen ja immer auch viel mit deinen Ideen und Kreativitäten alleine und ich habe einfach gesagt, okay, ich brauche Austausch und ich muss mit jemandem sprechen und habe für mich reingeguckt und Dinge gesagt, okay, zum einen, was kann ich digitalisieren und zum zweiten, was fällt mir nicht so leicht? Also wo habe ich nicht so Lust drauf oder was, wo ist Kraft? Und dann habe ich mir da wirklich Menschen geholt, die das können.
Und dann hast du mehr Kapazität.
Ja, genau. Für ich kümmere mich dann um Akquise und Kunden, ne? Ich dann sage, und zahle dann für diese anderen, also zum Beispiel meine Homepage überarbeitet jemand, ne? Die Texte. Ich gebe dann immer meine ganzen Sprachnachrichten rein und meine liebe Miriam, die muss das dann immer texten, ne? Ja. Die muss das dann machen.
Und aber die kann das dann auch richtig gut und dann weißt du, das ist in guten Händen. Und dann
aber wir haben auch jetzt fast ein Jahr oder naja, ein halbes Jahr arbeiten wir jetzt schon zusammen. Die musste ja auch mich erstmal kennenlernen mit meiner Sprache und deswegen schicke ich zum Beispiel immer nur Sprachnachrichten. Wie ich es sagen würde. Und ich sage immer, mach es so, dass andere das lesen können. Ja. Aber ohne, dass das vielleicht sich groß verfällt. Also sie sagt eigentlich zu mir, so wie du sprichst, kannst du das aufzeichnen und dann kannst du das rausschicken. Und dann denke ich immer so, nee, ich glaube, man muss dann doch nochmal so ein bisschen. Ne? Und dann habe ich jemanden, der mir bei dem ganzen Bereich Social Media und Brand so ein bisschen hilft. Ne? Mhm. Okay, da habe ich noch einen, die macht den kompletten Brandbereich. Also wirklich alles so Design, meine Logos, meine Farben, meine, wie nennt man das, Moodbilder? Ne? Also du hast ja dann immer so Bilder, weißt du, die dich in Verbindung bringen. Also ich habe so eine Kirschblüte, dann habe ich so Kirsch.
Das ist dein Vision Board.
Ja, genau. Ja, nee, das ist manchmal so, brauchst du das, wenn du so, dass du immer so wiederkehrende Bilder hast, die dich,
wo die für dich stehen.
Die dann für mich stehen. Ne? Genauso wie Miriam das mit der Sprache macht und sagt, okay, du brauchst so eine eigene Sprache. Ne? Marina das mit Bildern gemacht, die dann immer wieder auch auf der Homepage auftauchen, aber auch in meinen Posts. Ne? Ja. Die sucht dann halt solche Sachen raus, die halt gut zu mir und zu meiner Marke passen. Und Sandra übersetzt das dann auf Social Media.
Aber das heißt, die machen das auf Honorarbasis?
Ja,
das heißt,
sind Freelancer, sind auch selbstständig, genau. Und stammen auch immer aus solchen Netzwerken, ne? Also sind, wo ich dann immer denke, das ist immer der erste Ansatz, dass ich in so ein Netzwerk so eine Anfrage reinstelle und sage, ich habe das und das Thema. Und dann befruchtet man sich so ein bisschen gegenseitig. Ja. Das ist ganz schön.
Und man liegt auch so auf einer Welle wahrscheinlich. Ne?
Und alle haben die gleichen Herausforderungen.
Ja, genau.
Ja.
Das überschneidet sich vieles.
Ja.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe nämlich gerade überlegt, ob was mehr Sinn macht. Aber klar, wenn du jemandem ein Honorar zahlst für bestimmte Dinge, dann ist das für dich kalkulierbar und auch nur für diesen Moment. Du kannst jederzeit sagen, jetzt habe ich mal gerade nichts mit Angestellten.
Ja.
Das ist schon eine längere Bindung.
Ja, genau. Aber auch das kann irgendwie ein Thema sein, aber dafür muss die Stelle ganz klar sein. Du brauchst dann, also wenn ich jemanden anstelle, was ich mir auch super gut vorstellen kann, ist es aber so, dass ich den auch auslasse. Also ich will den ja auch auslassen und nicht überlassen, natürlich nicht, aber ich habe ja immer nur so punktuell Sachen im Moment, ne, die ich auslagern kann. Mhm. Wobei ich glaube ja, dass der Trend zu diesem Freelancer-Ding hingeht. Und was natürlich der große Vorteil von Freelancern ist, die denken wie ein Unternehmer.
Ja.
Und also die sind, also meine Mädels, ne, da geht auch nochmal ein großer Dank da jetzt gerade raus, die sind mega effizient. Ne? Also, und das war auch so ein Thema, wo ich gesagt habe, klar, ich kann das auch teilweise selber. Ich könnte mich in meine Homepage reinarbeiten und vielleicht die Texte selber ändern. Ne? Aber die Frage ist ja immer, wie lange brauche ich dafür? Und natürlich kostet mich das ein bisschen was, aber ich brauche definitiv länger und bin definitiv teurer. Und dafür habe ich ja auch so einen internen Stundensatz. Also es ist wirklich so, dass ich auch mit so einem Zeit-Tracking arbeite und immer sage, okay, wenn ich das jetzt mache, ich habe einen internen Stundensatz hinterlegt, dann frage ich das Angebot an, dann vergleiche ich das und denke so, ist eigentlich günstiger, wenn ich es in dir hin und ich wirklich die Zeit nutze, um eine Akquise oder ein anderes Projekt voranzutreiben. Ja. Ne?
Ja, macht total Sinn. Ja, ja, ich habe gerade überlegt mit Freelancern, die sind natürlich dann spezialisiert auf einen Teil, ja. Weil ich hatte mal eine Zeit lang innerhalb eines Unternehmens hatte ich zwei Firmen zu betreuen. Also zwei Vertriebsfirmen, die eine komplett unterschiedliche Philosophie auch hatten, sowohl von den Weinen als auch von der Führung her.
Das von der Zielgruppe wahrscheinlich auch.
Ja, oder? Ja, da gab es Deckung, aber... Ja. Ja, das eine war schon so ein bisschen gediegener, das ja. andere war so ein bisschen, da war noch die, das war Direktvertrieb, da waren die Verkäufer auch ein bisschen cooler und ja. die haben anders verkauft und das war eine komplett andere Mentalität an Leuten, mit denen ich da zusammengearbeitet habe. Ja. Und mir fiel es da schwer, ich habe für beide Firmen dann die Produktplanung gemacht, also mir war es dann lieber, für eine komplett zu stehen und da komplett dahinter zu stehen und mich da so ja. dann auch reinzustemmen. Ja. Und ich war so zwischen den beiden immer so ja. und nirgendwo ganz. Und ja. das fand ich total schwierig. Da habe ich aber auch alles gemacht, ja. Mhm. Und ich glaube, wenn du jetzt wie Texterin oder so, die Texten, die denken sich da zwar auch rein, aber sind jetzt nicht so mit dem Unternehmen ja. verbandelt wie jetzt angestellt.
Und sie haben den Blick von außen, das ist ja, ja so schön. Du bist ja selber in so einem Tunnel und sagst, das kann ich so nicht schreiben oder das kann ich über mich nicht sagen. Ne? Mhm. Und bei den Texten war es halt jetzt wirklich so, dadurch, dass wir so viel auch miteinander gesprochen haben oder ich meine Ideen auch dann einfach so runtergeschrieben habe, dass sie dann einfach so den Blick von außen, zum einen, wie würde... Jemand, der mich nicht kennt, es lesen auf meiner Homepage oder auch in meinen Angeboten. Ich mache ja auch meine Angebote, ne, wenn ich die besonders ausformulieren muss und nicht nur einen Preis rüberschmeiße. Ah, ne?
Die textet sie auch.
Die textet ja, sie cool. auch teilweise. Die guckt dann immer noch mal so, okay, sie guckt natürlich, kriege ich Maya gut rein? Ist das viel Maya, was und da drin ist?
Kann man es verstehen.
Ob, versteht es aber auch jemand. Ne? Ja. Und von daher kaufe ich mir ja auch immer noch mal so einen Blick von außen dazu. Und das finde ich so charmant. Und cool. du hast einen absoluten Spezialisten. Also die sind wirklich deutlich schneller und deutlich effizienter als auch so eine eierlegende Wollmilchsau. Ne? Ja. Das ist so mein Thema. Und da zählt halt der Spruch, was nichts kostet, ist nichts wert. Ne? Und auch, ich sag halt immer, kaufst du billig, kaufst du zweimal. Ne? Also wenn du jemanden wirklich da... Also auch da bin ich wirklich, also für mich ist Preis in solchen Sachen auch Indikator. Und weil du das ja auch vorhin von mir gesagt hast, also ich sage jetzt mal, ein Coach, der für 60 Euro die Stunde coacht, wäre etwas, was ich, wo ich sage, würde ich nicht machen, weil ich weiß, was das bedeutet und was das kostet, was du schon mal so brauchst, um in diesem Business irgendwie zu klarkommen. Und mit 60 Euro die Stunde kommst du nicht hin, das schaffst du nicht, dann kannst du dich nicht gut fortbilden, du kannst auch nicht relaxed coachen, weil du sehr viele Coaching brauchst, ne, um dann deine Kosten zu decken.
Und das kann nicht funktionieren.
Dann ist so ein Preis halt auch immer so eine
Wertigkeit. Ja, und an irgendeiner Stelle ist dann ein Leck.
Ja, und manchmal ist es so, wenn ich für Unternehmen zum Beispiel, also es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob ich Sachen für Privatpersonen mache oder für Unternehmen, ne? Und die haben gewisse Budgets und wenn du die Budgets nicht ausschöpft, dann haben die was über und kriegen nächstes Jahr weniger. Also auch das ist so ein Feeling, was du entwickeln musst.
Das kommt auch dazu,
und wenn du halt unter dem Radar schwimmst, weißt du, wenn viele Coaches viel teurer sind als du selber, dann wirst du nicht ernst genommen. Und als Frau leider schon mal
wahrscheinlich
noch mal weniger.
Weil du gerade sagtest mit den Texten, mir ist dein Slogan aufgefallen, es ist, wie es ist, aber es wird, was du daraus machst.
Ja.
Fand ich sehr schön.
Ja.
Kommt der von dir? Oder
nee, ich glaube, das ist ein...
Fandst du den toll und hast gedacht, passt zu mir? Oder?
Ja, also ist auf jeden Fall das, was ich gerade so gesagt habe, was gerade in dieser Pandemiezeit, der ist gleich am Anfang für mich irgendwie aufgetaucht und die ersten zwei Male bin ich über den Text drüber gegangen und habe gesagt, ach, blöd. Und dann ist das so ein bisschen mein Leitbild des letzten Jahres geworden. Also es ist wirklich das, was ich draus gemacht habe. Und ich habe jetzt aber auch so einen neuen, weil ich habe nochmal so eine Persönlichkeitsanalyse mit mir machen lassen, nochmal so meine Motive angeguckt, nochmal Werte aufgestellt. Und da kam dann so ein bisschen raus, wenn mich immer so Leute fragen, ja, wie arbeitest du oder was ist das, was deine Arbeit ausmacht? Da haben wir mit dem Coach zusammen ausgearbeitet. Es ist dieses gemeinsam beginnen, wertschätzend gewinnen, erfolgreich genießen. Also das ist das, was so das Business auch abgeht. Mhm. Ich bin jemand, der total gewinnen will. Das ist einer meiner großen Antreiber. Und nicht gewinnen mit Ellenbogen oder sonst irgendwas. Und auch gar nicht für mich. Also es ist gar nicht so dumm, dass ich immer gesagt, ich will den gewinnen. Sondern ich will, dass mein Kunde gewinnt.
So, verstanden auch.
Und das war so, für den Slogan war ich auch nochmal total dankbar, dass wir das so rausgearbeitet haben. Weil ich immer so ein bisschen gedacht habe, naja, wenn mich immer die Leute fragen, sagt ja immer, du musst eine Nische haben. Und jetzt kommt aber so jemand wie ich mit dieser... Und ich habe immer gesagt, ich passe nicht in so einen Trichter. Ich passe in keine Nische. Und ich, mir geht es ja um den Kunden und ich habe immer das Gefühl, egal wer kommt, ich finde immer eine Lösung für den oder für den eine passende Lösung, aber ich habe halt auch immer den Antrieb und Menschen, die nichts verändern wollen und denen so Mittelmaß reicht, die sagen, okay, wir müssen das jetzt hier irgendwie mal machen, da merke ich, dass ich nicht gut bin bei denen. Und die überbügel ich auch. Ne? Also die kommen auch mit mir nicht klar, weil ich zu schnell bin und auch zu viel will. Mhm. Und dann
ist denen dann manchmal vielleicht...
Ist denen zu viel. Ja.
Aber dann passt doch nicht. Dann ist es dann auch so, oder?
Ja.
Und kann deswegen, man ja auch mal sagen,
also bei mir melden sich nur Gewinner. Oder ich mache die zu Gewinnern.
Aber sagst du auch was ab, wo du merkst, oh nee, also das funktioniert nicht.
Habe ich anfangs nicht gemacht, weil gerade am Anfang der Selbstständigkeit nimmst du erstmal alles mit. Ich habe aber gemerkt, wie viel Kraft mich das kostet und wie und auch den Kunden. Also das ist ja für beide kein Geschenk. Ne?
Ja.
Und dann, ich sage nicht nein, weil ich ja Vertriebler bin und lehne natürlich gar keinen Kunden ab. Ich gebe ihm eine andere Lösung. Also ich empfehle dann oft Kollegen aus meinem Netzwerk, wo ich weiß, die passen besser und die sind, das harmonisiert besser. Und die kommen auch besser zusammen ans Ziel, weil die gleiche Sprache sprechen.
Ja.
Und dann ist das oft so eine Kooperation, die ich dann reinhole und sage, klar, machen wir, schick mal meinen Kollegen.
Sehr gut, sehr gut.
Nein ist ja immer, weißt du?
Ja.
Vielleicht hat ja mein Kollege den dann dazu gemacht, dass er das nächste Mal mit mir arbeiten kann.
Ja, ne? Das ist ja auch schön, sich da so gegenseitig vielleicht auch Leute zuzuschieben, wo man merkt, es passt besser. Und ich meine, diese Ausbildung hast du ja auch gemacht, um das Gespür dafür auch zu kriegen.
Ja, ja.
Wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, das Thema strukturiert sein. das ist oft ein Thema. Ich kriege immer von ganz vielen, oh, mein Schreibtisch sieht aus und ich wäre da auch effektiver, wenn das alles anders wäre oder Termine oder jetzt sind ja auch ganz viele Online-Termine, das auch alles unter einen Hut zu bringen. Auch die Abgrenzung Arbeit und Familie. Du bist nämlich arbeitest von zu Hause aus komplett.
Ja.
Also wie bist du strukturiert?
Also,
um das zu schaffen.
Ja, also was mir wahnsinnig geholfen hat, hatten wir eine Megastruktur, ne? Also alles war klar. Das Kind geht zur Schule und danach laufen unsere Tage. Also das heißt, die ersten Termine haben um 7.30 Uhr gestartet und dann war das so, an Tagen, wo mein Mann zu Hause war, waren es dann mal längere Tage und an Tagen, wo Halblinie, also wo mein Mann nicht zu Hause war, war ich dann halt um 16 Uhr irgendwie wieder da. Das ist super gut. Wir haben relativ lange gebraucht, eine neue Struktur zu finden und ich hatte dann in einem Podcast, glaube ich, gehört, es gab dieses Buch oder diese Buchempfehlung Miracle Morning, der einfach morgens irgendwie ganz früh aufsteht und dann sagt, du brauchst 10 Minuten dafür, 10 Minuten dafür, 10 Minuten, also ne, 10 Minuten für dich, 10 Minuten Journaling, wofür das bin ich
dankbar? Ja,
genau. 10 Minuten Yoga, 10 Minuten Lesen. Und dann hast du schon mal 30 Minuten, also bei mir ist es eine Stunde, dann habe ich schon mal eine Stunde was nur für mich gemacht, weil das ist ja das, was in der Struktur oft fehlt, dass ich. Und das ist auch das, was oft nicht ausgleicht. Deswegen neige ich dazu, sehr früh aufzustehen, also irgendwie so zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr.
Ernsthaft?
Und ernsthaft. Und habe dann schon mal einen Großteil, also einiges geschafft, bis meine Familie erwacht. Jetzt habe ich auch eine Murmeltierfamilie, das heißt, die schlafen auch dann lange. Also wenn kein Präsenzunterricht ist, ist Lenja irgendwie so zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr erst da. Mein Mann schläft auch ganz gerne und dann habe ich morgens ja schon mal fast, also ich sage immer, Mittag ist, wenn die dann runterkommen und wir zusammen frühstücken, dann mache ich Mittag. Mir macht morgens aufstehen überhaupt keinen Problem.
Also ja, das ist super.
Ich kann nur abends nicht lange. Also 20 Uhr ist bei mir der Stecker und dann wird es auch schwer.
Das ist eine Lärche dann quasi.
Ja, aber ich war ja aus der Gastro eher abends das gewohnt. Ne? Ich war ja immer abends arbeiten gewohnt. Das hat aber so geswitcht bei mir. Ich kann aber auch ziemlich lange abends, wenn ich coole Projekte habe. Also wenn ich mit guten Menschen zusammen bin, ne? Oder wenn ich abends noch so ein tolles Event habe, wo ich dann auch sage, ich bin zwar irgendwie seit 5 Uhr wach, aber es macht mir nichts aus, wenn das jetzt hier bis 1 oder 2 geht. Ne? Weil die Menschen ja dann so mein Energiegeber sind. Ne?
Mhm.
Also ich glaube, das Frühaufstehen ist auf jeden Fall etwas, was dazu beiträgt, dass ich eine gute Struktur habe. Mir gelingt das nicht so oft, dass ich sage, da alles, was auf meinem Zettel steht. Oder doch, es gelingt mir relativ oft, aber es gibt auch Tage, wo es einfach komplett zerhaut. Ne? Also wo du sagst, okay, ich habe heute den Call, den Call, den Call und ich packe immer so eine halbe Stunde dazwischen. Aber dann hast du einen Kundenanruf oder dann hast du wirklich auch die Maus irgendwas und dann ist das auch mal alles hinfällig. Ich glaube, dass was ganz wichtig ist, sind wirklich auch so Pausen, also so echte Pausen. Das habe ich von meinem Mann gelernt. Der sagt immer, ja, das nützt ja nichts, hier 10 Stunden am PC zu sitzen. Lass uns eine Stunde spazieren gehen, komm in die Sonne, lass uns einen Kaffee trinken.
Also richtige Pausen.
Richtige Pausen.
10 Minuten oder 5.
Nee, oft eine halbe Stunde, einmal raus in die Natur gehen. Ne? Und dann kommst du auch sehr strukturiert wieder. Also du bist klarer und kommst besser zurück.
Mhm.
Und sonst sind es wirklich die Klassiker. Also ich habe eine Tracking, also eine Zeiterfassung.
Was machst du? Wie machst du
also, das? Wenn ich hab,
was hast du
Kunden angelegt, Projekte Moco heißt die App. Und ich habe Projekte angelegt, das hat mir ein Freund empfohlen, Projekte, der in einem Agenturgeschäft arbeitet. Ich habe hab Kunden angelegt und Projekte zugeordnet. Und ich habe mich selber auch als interner Kunde angelegt und mir selber Projekte. Und damit konnte ich tracken, wo geht meine Zeit eigentlich hin? Und wenn du mal so einen Überblick hast, wie viel Zeit du zum Beispiel auf Social Media verbringst oder wie viel Zeit du mit gewissen Kunden verbringst, das mache ich dann einmal im Monat, schaue ich mir das Ganze an und gucke, wo kann ich das optimieren. Also wenn zum Beispiel Kunden oft anrufen und ich habe das aber nicht so abgebildet in meinem Paket, dann passe ich entweder das Paket beim nächsten Kunden an, ne, und oder plan von vornherein einfach mehr Struktur ein. Und ich habe manchmal so 6-Monats-Pakete und wenn ich in den ersten 2 Monaten bei meinen Kunden merke, da ist viel Zeit, die ich mit Reden und nochmal nachkommunizieren verbringe, bin ich so jemand, der dann das anpasst, der dann sagt, okay, entweder stimmt in der ersten Checkliste irgendwas nicht.
Suchst quasi.
Ich suche das Ding, wo ich optimieren kann. Oder ich muss wirklich einfach auch hingehen und sagen, okay, ich brauche für dieses Projekt einfach mehr Zeit, als ich mir selber vielleicht von vornherein gedacht habe. Ne? Mhm. Das hilft schon mal super, weil du einfach siehst, wo geht deine Zeit hin. Und du siehst vor allen Dingen ja auch deine Zeitfresser. Ne? Also ich weiß auch dann, dass so eine Fortbildung und da nochmal schnell ein kostenloses Webinar und da nochmal. Und da bin ich ganz straight geworden. Wenn das nicht auf mein Ziel einzahlt, dass ich am Ende meine Umsätze erreiche oder auch so Akquise-Ziele erreiche oder dass ich zum Beispiel, wie ja jetzt mein großes Ziel ist, ein Team aufbaue, dann besuche ich diese Fortbildung nicht mehr. Ja. Und lasse die dann einfach, auch wenn es mich total interessieren würde, muss ich es einfach gehen lassen und sagen, bringt es halt nirgendwo ein. Also es ist einfach Zeitverschwendung. Und dann mache ich es halt auch nicht mehr. Sehr also gut. Nein sagen ist halt ein großes Thema auch, ne? Und Kunden auch reglementieren, also Zoom-Meetings ansetzen. Ich mache immer Agenda vorher. Ich sage immer, was am Ende rauskommen soll. Und manchmal gebe ich auch Redezeiten vor und breche dann ab und sage, hast jetzt genug gequatscht, jetzt fassen wir zusammen und fertig.
Strict. Ja, es musste sein.
Ja, also ich gehe auch vorbereitet rein. Ne? Ja. Ich gehe selber vorbereitet rein. Mein Kunde weiß, was wir besprechen wollen und dann reicht auch eine halbe Stunde. Dann ist es effektiv. Und auch wenn es mir schwerfällt, ich lasse manchmal das Gequatsche einfach weg. Fällt mir total schwer, aber... Echt?
Ich sag, weil du das vor Augen hast.
Ich weiß genau, dass wir die Punkte abarbeiten müssen und sag das auch. Und dann gibt es aber auch so Tage, wo ich meistens freitags, wo ich nur so Quatschtermine reinmache, wo ich einfach sage, ich rufe einfach mal alle an und ich frage mal, wie es denen geht. Jetzt fahre ich ja wieder viel Auto und dann sind die, selbst die Termine sind dann geplant, wo ich einfach sage, ich rufe einfach mal einen Kunden an und quatsch einfach mal so zwischendurch mit dem. Ne? Mhm. Ja, aber mein Kalender sieht immer mit ganz viel Farben aus und ganz viel. Aber ich liebe Struktur.
Das ist, hast du das in deinem Handy?
Ja, das ist mein Gehirn.
Ja,
mein Mann sagt immer, das Gehirn ist weg. Wenn ich suche, dann ich bin auch echt aufgeschmissen. Oh Gott, das Gehirn ist wieder weg.
Und machst du auch schon Datensicherung regelmäßig?
Regelmäßig Datensicherung. Ja, und ich habe alles in der Cloud liegen. Also ich habe nichts auf irgendwelchen Dings, also irgendwelchen Festplatten oder so, sondern alles in der Cloud. Das heißt, ich kann auch permanent zum. Und ich habe mir gerade, das habe ich von unseren Texterinnen gelernt, die haben, also die alle arbeiten mit Remarkable, um sich diese ganzen Notizen zu digitalisieren. Das hat mich immer genervt. Ich bin im Kundengespräch und dann schreibst du mit und dann tippst du zu Hause nochmal ein Protokoll, ne, und scannst es ein. Und da habe ich jetzt einfach, ich habe mir jetzt aber ein richtiges Tablet dafür gekauft, also ein Surface, wo ich das mitschreiben kann in meiner Handschrift und dann wird es im Prinzip digitalisiert und dann habe ich es schon mal abgespeichert. Das spart mir schon mal viel Zeit. Ne? Also ich schreibe nicht mehr so viele Notizbücher und Blöcke, sondern wirklich auch direkt und ich ordne es dann den Dateien zu oder dem Ordner. Jeder Kunde hat einen Ordner und da gibt es nochmal Projekte drunter, ne? Und dann ordne ich das dazu und dann habe ich das halt auch immer. Ich lege grundsätzlich alles mit Datum ab und zwar immer das Datum, an dem ich das gemacht habe, ne? Und bin relativ detailliert in der Sache, was da drin steht und dann findet man ja auch schnell was wieder.
Sehr gut.
Ja.
Das klingt vorbildlich.
Ja, ich liebe To-Do-Listen und Checklisten zu schreiben. Ich habe dann noch Todoist als App, das ist auch die App für meinen Mann. Und neige jetzt aber gerade zu Trello zu wechseln, nochmal komplett zu wechseln, auch mit meinem Mann, der weiß das noch nicht so richtig, um dann unser Privatleben zu projektieren. Also ich liebe Trello, weil du so tolle Projekte zuordnen kannst.
Ich habe es mir auch mal runtergeladen, aber noch nicht. Ich habe es mir noch nicht näher angeschaut. Das ist mega. Was ich schon oft gehört habe.
Meine Coaches haben immer mit Trello gearbeitet und das war halt super geil, weil du dann einfach, alle sind immer auf dem neuesten Stand. Du kannst Aufgaben zuweisen und siehst, wo das der Status, wie weit sind die. Ne? Also auch mit meinen Kunden arbeite ich so. Ja, im Privatleben haben wir mit Todoist jetzt gearbeitet, aber da bin ich jetzt auch gerade, weil das ist wieder so eine zweite Sache, die du pflegen musst und du kannst in Trello Business und Privat ja trennen. Von daher würde ich einfach so ein Privatboard noch machen.
Ja.
Schatz, stell dich schon mal drauf ein. Schatz. Wenn du das hörst, ist es wahrscheinlich schon passiert.
gut sein. Ja. Ja, also das klingt echt total vorbildlich. Wir hatten jetzt bei Venissima auch das Thema Familie und Karriere und da haben dann verschiedene so ein bisschen erzählt, wie sie das handeln. Ich nehme an, dass ihr euch auch Haushalt, Kind und so, dass ihr euch das aufgeteilt habt?
Ja, aber ohne feste Sachen. Also der da ist. Also es gibt so Aufgaben, wo du dann einfach sagst, okay, da sprechen wir einmal. Wir machen in der Tat einmal in der Woche so einen gemeinsamen Wochenplan, für was Essen angeht, weil das ist eine große Herausforderung. Immer dann, wenn ich nicht koche, ne? Und ich gesagt habe, okay, das muss irgendwie besser werden. Also nur einmal die Woche einkaufen gehen und dann wirklich auch das Ganze zu planen. Und dann haben wir natürlich so Sachen wie Thermomix, wo du dann die Rezepte vorgelegt hast, wo Einkaufslisten schon drin sind, ne? Aber bei uns macht jeder alles. Und wenn ich halt Freitag zu Hause bin und mein Mann nicht, dann bin ich halt freitags für den Hausputz zuständig. Und wenn nicht, dann macht er das halt. Und der macht es halt auch komplett, ne? Und man muss einfach ganz klar sagen, wir haben gerade im Bereich, das ist ja so die größte Herausforderung, so Kind und Arbeiten und die Zeiten, ne? Wir haben einfach eine sensationelle Nachbarschaft und Freunde. Auch da haben wir uns ein gutes Netzwerk gebaut. Mhm. Und die ist
die auch,
viel mal woanders gewesen. Ne?
Ja.
Das war jetzt mit Corona ein bisschen weniger, aber auch da machen wir viel. Also wir sind viel in der Nachbarschaft präsent und helfen uns gegenseitig. Mal die Kinder zu uns oder wir da oder wir kochen mal für irgendjemanden mit. Ne? Weil meine Oma hat immer gesagt, für die Erziehung so ein Kind braucht man ein ganzes Dorf und nicht nur so
eine kleine. Das ist ja auch ein cooler Spruch.
Ja. Ja, und das ist ja auch so. Ich bin ja auch so groß geworden. Ja, bei der Tante, mal bei der Oma. Ja. Ne? Dann warst du mal bei den Nachbarskindern irgendwie einen ganzen Tag und dann hast du mal da geschlafen und da. Und das hat uns ja überhaupt nicht geschadet und meine Tochter auch nicht, weil sie einfach, die kriegt andere Werte mit, die kriegt andere Regeln mit. Ne? Also die, und sie kann sich immer ganz klar abgrenzen. Also da weiß jeder, sie, das will sie und das will sie nicht. Sie äußert sich, sie muss sich selber ja auch organisieren teilweise. Mhm, ne? Und da haben wir Glück. Aber wir haben natürlich auch mit diesem Kind Glück, dass die so ist, wie sie ist. Dass sie einfach das alles mitmacht und dass es ihr nichts ausmacht, wenn Mama jetzt sagt, um 16 Uhr kommt sie sich von der Schule abholen und dann ruft sie an und sagt, gehst du doch allein. Also sie macht das dann einfach. Ne? Und das hat natürlich auch viel mit dem Kind zu tun. Ne? Und dass sie zum Beispiel nie krank ist. Und das sind alles so Dinge, das sind Geschenke. Geschenke sind das.
Gutes Kind.
Gutes Kind. Ist halt wie die Mama.
Ja, aber das glaube ich, dass man das denen schon vorlebt, auch ein Stück weit. Also ich habe manchmal den Eindruck, und wir hatten es ja vorhin auch gerade in unserem privaten Gespräch, dass sich das schon abfärbt auf die Kinder, je nachdem, wie ich drauf bin. Ja, klar. Und oder die ganze Familie irgendwie, wenn alle so super ängstlich sind und so helikoptermäßig, dann werden die Kinder auch...
Ja.
Also das, alles gut, ich mache das ganz genauso wie
du. Ja, und eigentlich ist das eine Bereicherung. Man darf sich nur als Mama nicht so oft diesen Schuh anziehen und dieses schlechte Gewissen. Also oft sind es wir ja nur, die uns das schlechte Gewissen machen. Wenn ich manchmal eine Mama anrufe, das war jetzt so zu Corona-Zeiten, habe ich gesagt, hey Melanie, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich das hier machen. Hausaufgaben klappt heute nicht. Also es ist hier irgendwie nur Geschrei und Gezeter. Und dann sagt die zu mir, bring sie vorbei, dann bleibt die jetzt einfach mal bis Samstag hier. Ne, wir haben hier noch eine Maus, die freut sich total, wenn Linja da ist. Und dann machen die mal hier Wochenende zu zweit. Ne?
Cool.
Ja. Und ich war sie los. Also das hört sich jetzt schlimm an, aber das hat uns total gut getan, weil wir waren mal auseinander, jeder hat mal was anderes gesehen und am Samstag haben wir uns irgendwie in den Armen gelegen und es war alles total happy. Ne? Ich habe richtig was weggeschafft.
Ja.
Sie hat mich auch mal eine Weile nicht gesehen, ne? Und das war total gut. Und das geht aber nur, wenn man offen auch darüber spricht und sagt, ich brauche Hilfe. Also das ist etwas, was ich ganz früh und ganz viel gelernt habe, Hilfe auszusprechen. Also ich sage auch immer zu meinen allen Freunden, Kunden, Coaches, wenn ich die habe, nur sprechenden Menschen kann man helfen. Also wenn ihr das Gefühl habt, dass ich euch helfen kann oder dass ihr Hilfe braucht und auch wenn ich es nicht bin, die euch helfen kann, aber ihr müsst es formulieren. Hilfe, ich komme hier nicht weiter und dann findet man Lösungen. Wenn ihr das in eurem Kämmerlein macht, passiert gar nichts.
Wer hat dir das beigebracht, in Anführungszeichen, oder ist das von der Erziehung her? Kennst du das daher?
Ich glaube, ich kenne das so ein bisschen ja von meinen Eltern, weil die auch immer schon viele Leute in Anspruch genommen haben. Ne? Und ich glaube, ich habe das selber für mich so entwickelt. Ich habe halt immer gedacht, also ich habe meine Schwerpunkte und meine Kernkompetenzen und dann gibt es andere Menschen, die können das viel besser. Und ich habe gemerkt, denen macht das gar nichts. Also ganz im Gegenteil, für die ist das eine totale Wertschätzung und die haben auch oft so eine Dankbarkeit, wenn man sie in ihrer Expertise anspricht und sagt, und eigentlich macht der Mensch das ja auch gerne, anderen zu helfen.
Natürlich.
Ne?
Ja,
das also wir sind ja dafür gemacht, so soziale Wesen. Und wir möchten ja helfen und wir möchten, dass es anderen gut geht. Und wenn man das nicht immer so hinsieht, dass man dann selber auf das Konto einzahlt, ich bin schwach und kann irgendwas nicht, sondern zu sagen, ey, das ist eine totale Stärke. Ich habe erkannt, dass ich da vielleicht eine Schwäche habe, aber es gibt jemanden, der es besser kann, dann lasse ich es doch den machen.
Ja.
Ich glaube, das ist auch so eine Sichtweise, die ich immer hatte.
Und das ist ja am Ende ein Geben und ein Nehmen. Ja, du hast ja auch gesagt, ich habe da ganz viel nach außen gegeben und jetzt kommt alles zurück. Ja. Das ist ja für alles anwendbar.
Ja, absolut, ja. Ich habe es auch in Teams immer so gemacht. Ne? Ich habe immer geguckt, wo habe ich Schwächen im Team, auch ganz oft meine eigenen angeguckt und habe auf diese Schlüsselpositionen Leute gesetzt, die deutlich fachlich deutlich besser waren. Mhm. Und ich habe immer gesagt, meine Aufgabe ist es nicht, die fachlich zu führen. Ich muss immer nur gucken, dass die richtigen Personen auf der richtigen Stelle sitzen. Und was ich halt davon hatte, dass ich immer gelernt habe von denen. Ich bin ja damit gewachsen. Ne? Die hatten die Expertise, ich habe denen zugehört, ich habe Fragen gestellt und habe dadurch auch gelernt.
Ja, perfekt.
Und da glaube ich manchmal, das ist so ein Thema, wo dann alle sagen, ja, aber dann bin ich schwach. Habe ich für mich nie so empfunden, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe gesagt, ja, aber am Ende sind wir doch als Team viel stärker. Richtig. Und das ist ja der Erfolg, der auf mich als Führungskraft wieder
zurückspiegelt.
Ne?
Ja, und das kann auch nicht jeder oder jede alles. Das geht ja gar nicht, das wäre ja unnatürlich.
Nee,
und davon von jeder Person die Stärken zusammenzufügen, das ist die Kunst am Ende. Nur so bist du dann
Mut zur Lücke, sag ich immer. Ne?
Ja. Ich weiß, du bist sehr sportlich. Ist das auch da, wo du deine Energie hernimmst? Weil ich bewundere ja deinen Ehrgeiz, deine Power, deine du musst ja irgendwo die Energie auch schöpfen. Ist das diese Stunde am Morgen oder Sport, weiß ich?
Sport ist es, ja. Es ist auch der Sport, aber der ist eher so zum den Rest nochmal irgendwo hin zu kanalisieren. Ich glaube, ich bin einfach eh so ein Mensch, der mit viel Energie ausgestattet ist. Also da kommt halt, da ist schon einfach ein sehr hohes Akku mit einem hohen Füllstand da. Aber Sport ist mit Sicherheit wichtig. Aber ich sage immer, also was wirklich so ein bisschen auch Energiegeber für mich ist, ist ja Kochen. Also ich sage immer, Kochen ist mein Yoga. Ne? Andere gehen dann machen Yoga, um runterzukommen. Und wenn ich einen vollen Kühlschrank mit Zutaten habe und ich am Ende, also ich am Ende, das Schönste ist immer, wenn Freunde sich anmelden und ich die Zeit habe, das alles vorzubereiten und dann in diese Augen zu schauen, wenn die das essen und es denen schmeckt, ist für mich total das Größte. Und ich mache das aber auch für meine Familie gerne. Und ich selber esse ja auch gerne und ist Kochen so ein bisschen und zwischendurch auch der Sport.
Mhm.
Und aber auch so Freundeskreis und so, wenn ich meine Mädels anrufe und so, dann bin ich immer ganz verliebt. Dann bin ich ganz aufgeladen und dann kann ich auch weitermachen. Also das ist,
ja.
Wo wir wieder bei Menschen sind, mit der Tankstelle, ne?
Ja.
Das ist, also mich kannst du nicht auf eine einsame Insel
schicken. Ich wollte gerade sagen, das ist
da gehe ich ein wie eine Prima.
Das wäre fatal.
Ganz schlimm, wenn du mir noch ein Buch mitgibst. Maja, hier ganz viel Ruhe und ein Buch. Dann sage ich, kannst du auch direkt zum Friedhof mit mir fahren, das geht nicht.
Funktioniert nicht. Aber dann ist es doch perfekt, weil du deinen Beruf und deine Arbeit wahrscheinlich auch gar nicht als Arbeit empfindest,
nee,
oder?
Das ist ja auch oft so, was mein Mann manchmal so zu mir sagt, du arbeitest sehr, sehr viel und ganz viel und manchmal auch so die Reflexion von außen, von Freundinnen. Und dann sage ich so, ich merke das manchmal gar nicht. Also für mich ist auch ganz oft nicht Arbeit. Wenn mich ein Kunde anruft und der irgendwie ein Thema hat und ich habe gesagt, du, pass auf, ich rufe den und den schnell an oder das und das, ich kann dir das und das noch besorgen und ich lasse das mal schicken, dann ist das für mich so, ja, das
ist kein Stress.
Ist überhaupt gar kein Stress. Ich kann es ja
und
es fällt mir auch oft leicht. Und das ist, glaube ich, auch so ein Grund, warum ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Das ist ein großes Plus meiner Selbstständigkeit, dass ich mir meine Arbeiten aussuche.
Mhm.
Und dann fallen die auch leicht und dann macht es auch, dann ist es auch oft nicht Arbeit. Also ich kann es eh nicht trennen, weil mir das so viel Spaß macht, dass ich, und ich habe so viel Berührungspunkte im Privatleben mit Genießen und Kulinarik, dass ich das oft nicht getrennt kriege.
Aber Maja, das ist perfekt.
Ja, also, aber das wünsche ich jedem und ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, dass das andere anders haben. Ich habe es nie ausgehalten anders. Also in dem Moment, wo ich sage immer, wenn so eine Flamme in mir erloschen ist in so einem Unternehmen, dann habe ich das Unternehmen ja immer verlassen und habe gesagt, ich habe hier keinen Spaß mehr, es ist ein Krampf für mich hier morgens.
So ein natürlicher Impuls ist das doch dann, oder?
Ja, und dann sage ich, wenn ich nur noch mit Willenskraft dahin gehe, dann geht das nicht. Ich brauche wirklich Motivation und die kommt oft bei mir von innen und wenn mir was Spaß macht, dann laufe ich.
Sehr gut.
Wie so ein Duracell-Häschen.
Ich habe noch ein Thema, das ich gerne so zum Schluss mit dir noch mal kurz bequatschen möchte, weil wir das so ein bisschen auch gemeinsam haben. Und zwar das Thema Finanzen.
Ja.
Und das fand ich ja damals auch cool, als du mitgekriegt hast, dass ich mich mit meinen Finanzen beschäftige und da hier mit Aktien und so weiter. Da hast du mir auch sofort, ja, hier, ich bin da gerade im Seminar an der Börse in Frankfurt. Ich so, what? Ich soll ich dir Unterlagen mitbringen? Bring ich dir mit? Total cool, ja. Also, das hat mir auch voll Spaß gemacht.
Ja.
Und das ist dann auch schön, sich so auszutauschen, wenn man so ein gemeinsames Thema hat. Ja, Finanzen, Altersvorsorge, Investitionen. Mir ist da auch immer wichtig, welche Tipps geben wir da auch raus, ja?
Ja.
Ich finde gerade, also ich kriege ja bei Venissima auch viele Frauen mit, die in Weingüter einheiraten, ja, die dann da so mit reinkommen. Das ist die ja dann irgendwo eine Selbstständigkeit, aber da haben sie selber nichts von, mhm, und vergessen da diese finanzielle Unabhängigkeit so ein bisschen.
Ist ja ein totales Frauenthema, muss man ja mal ganz klar sagen. Also auch wenn es keiner mehr hören kann, weil es ja wirklich auch viel ist. Aber ich glaube, dass es uns nur so viel vorkommt, dass dieses Thema so präsent ist, weil wir uns ja selber damit auseinandergesetzt haben. Ich merke immer noch mal wieder, wenn ich so einen Bekannten, auch manchmal im Freundeskreis höre, für viele Frauen ist das nach wie vor kein Thema, weil sie glauben, dass sie gut geheiratet haben. Also dass sie sagen, ne, ich habe mich ja um die Kinder gekümmert oder ich kümmere mich um die Kinder, wir haben eine ganz klare Abmachung. Jetzt hatte ich mit 25 diesen Aha-Effekt, ne, dass Liebe endlich ist und leider auch bei uns im Freundes- und Bekanntenkreis ja wirklich nach 35 Jahren Ehen kaputt gehen und die Frau dasteht und nichts hat. Und ich ganz klar gesagt habe, mir darf das nicht passieren. Und ich glaube, dass wir Frauen auch eine andere Ehe führen in weniger Abhängigkeit. Also ich kann sagen, ich bin mit meinem Mann absolut auf Augenhöhe, was das angeht. Ne? Mhm. Und der sagt mir nicht, welche Schuhe und welche Handtasche ich mir kaufe, wenn ich das würde wollen. Ne? Aber wir sprechen trotzdem gemeinsam über unsere Absicherung und planen ja auch gemeinsam unser Alter. Das wollen wir ja auch zusammen. Und ich denke aber, es ist auch eine Pflicht, wenn ich von meinem Mann auf Augenhöhe behandelt werden muss, dann muss ich genauso viel reinbringen in so eine, ne, und kann mich nicht darauf verlassen, dass er das, also ich finde es auch fast ein bisschen egoistisch, also das alles so auf eine Schulter zu legen und sagen, Schatz, ich liebe dich, ich kümmere mich um die Kinder, aber kümmer du dich bitte mal darum, dass wir hier für den Rest unseres Lebens finanziell abgesichert sind, finde ich fast gar nicht gerecht, also ich finde es nicht gerecht.
Ja, so. Aber ich glaube, dass das manchmal gar nicht so geplant ist. Also ich glaube, da gibt es alle möglichen
Möglichen Konstellationen.
Aber ich finde es cool, dass du da so denkst wie ich. Ja. Und deswegen würde mich jetzt mal noch so ein Tipp,
ja, also wir
für
haben,
die Selbst, also gerade für Selbstständige.
Ja, ich habe natürlich angefangen mit klassisch alles das, was ich früher in der Anstellung mit meinem letzten Gehalt in die Rentenversicherung eingezahlt habe, habe ich auch immer eine private Rentenversicherung reingezahlt. Nachdem ich mir das dann eine Weile angeguckt habe und mir tausende Podcasts angehört habe über Frauen und Finanzen, habe ich festgestellt, ich glaube, ich kriege nicht mehr das raus, was ich mir erhoffe. Ich zahle heute auch noch in die gesetzliche Rente weiter ein, diesen Pflichtanteil, um die Punkte da weiter mit hinzunehmen.
Weil du das noch aus dem Angestellten-Teil hast.
Ja, du kannst da so ein Pflichtteil, irgendwie, das sind irgendwie 83 Euro.
Damit du den Anspruch
hast. Genau, damit ich den Anspruch weiter habe. Das machen auch viele Selbstständige nicht. Und ich spreche ganz offen mit anderen Menschen über solche Sachen, wo ich immer glaube, dass die das gut drauf haben. Also wenn die viel mit Finanzen zu tun haben, dann spreche ich das offen an und frage, du, was mache ich denn eigentlich so? Also ich bin jemand, der sehr offen auch mit Geld umgeht und sagt, was verdiene ich und was brauche ich? Mhm. Und dann habe ich durch diese Podcast, bin ich ja damals auch wirklich an diese deutsche Börse. Das war ja eine ganze Woche, die wir uns da als Frauen getroffen haben und wo wir das Thema Aktien, ETFs und solche Geschichten einfach mal entmystifiziert haben. Das war total super. Ich habe heute immer noch nicht wirklich den Plan von Aktien. Aber wenn mein Mann heute, also das, ich war so die Initialzündung, er hat schon immer Bock darauf gehabt und hat sich schon immer damit auseinandergesetzt und war mega belesen. Und hat immer gedacht, oh, hätte man da habe ich gedacht, da hätte man jetzt mal. Und dann denke ich immer so, warum hast du denn nicht? Also ja, ne, haben wir immer so gedacht. Aber ihm hat so das letzte Quengel. Ich habe es nie verstanden, was er mir da immer erzählt hat. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Und dann habe ich gesagt, Schatz, wir fangen jetzt mal an. Wir machen jetzt mal, du machst das jetzt mal, was du mir sonst immer erzählst. Und ich verstehe das jetzt und sag dir immer, ob ich das gut oder schlecht finde. Und wir haben klassisch mit ETFs und so angefangen. Und ich habe einen Teil von diesen Rentenversicherungen, die ich gemacht habe, habe ich gesplittert. Also ich habe immer noch so ein bisschen Rentenversicherung, habe aber viel in ETFs reingepackt mittlerweile. Mhm. Wir haben Eigentum, also wir haben zweimal Eigentum. Einmal im Taunus haben wir uns eine Wohnung gekauft. Die hat mein Mann damals mit in die Ehe gebracht. Die machen wir zu zweit jetzt. Und wir haben das gemeinsame Haus in Simmern, halt, wo wir wohnen. Lebt, ja. Genau, das waren so, und das, insofern stehen wir so auf drei Säulen, dass wir sagen, das wir haben Immobilien als Altersvorsorge, wir haben ETFs, wir haben auch einzelne Aktien von großen Unternehmen, wo wir sagen, das ist gut, und haben bis jetzt auch kein großes Lehrgeld bezahlt, weil wir sehr sicher gehen. Also wenn wir echt auf Nummer sicher spielen und sagen, okay, wir wollen keine große Rendite, wir sehen es immer langfristig, 15 bis 20 Jahre. Also wenn wir uns so Pakete kaufen oder auch ETFs, dann gucken wir uns immer 20 Jahre an, wie war da die Rendite, und dann gehen wir da rein und wir erwarten nicht, dass wir Millionär werden, aber wir möchten gerne vernünftig abgesichert sein. Und wir haben auch für Lenia schon, also die hat ein eigenes Depot und die zahlt das aus. Und ich habe für Lenia, es gibt ein schönes Buch, ich glaube von der Stiftung Warentest, Finanzen für Kinder, irgendwie heißt das, glaube ich, oder Finanzen in Bildern. Und wir sprechen mit Lenia ganz offen darüber, dass wir sagen, hier, guck mal, wir haben jetzt hier die Aktie gekauft und dann hat Papa die gekauft und die ist jetzt bei dir mit drin, die haben wir für dich gekauft. Und immer wenn sie so ein bisschen was erspart hat, dann ist auch da so ein bisschen Einzelaktien, ein bisschen ETF, ein bisschen DAX, also so ist auch so eine Mischung. Und sie guckt da auch selber rein und sagt dann auch, oh, guck mal Mama, hier bin ich ja, ganz zufrieden cool mit. Ja, und dann wächst die da so mit rein, ne? Dann ist das für sie was Normales. Ich glaube, Aktien, ETFs und solche Sachen ist ja, da haben ja viele Angst vor, weil es nicht so richtig greifbar ist. Und man hört ja so viele Horrorgeschichten. Ne?
Genau,
ja. Und auch da ist es ja nur Bildung. Es geht ja nur über Bildung, wenn du da dich selber informierst, wenn du ein bisschen was liest und langsam anfängst, ne, mit 25 Euro, mit 50 Euro. Ich ärgere mich heute, dass ich erst jetzt angefangen habe und nicht schon.
Ja.
Und deswegen haben wir für Lenia halt jetzt gleich, also wir hatten klassisch Ausbildungsversicherung und haben auch gesagt, machen wir weiter, aber wir haben jetzt trotzdem nochmal 50 Euro jeden Monat in den ETF-Sparplan für sich reingemacht und wir hoffen, dass sie uns dann in die Hauseinweihung einlädt, weil das könnte das was werden.
Wenn ja,
sie
bis dahin.
Das geht dann super schnell. Ja. Ne? Und ich glaube, dass die super dankbar dafür ist.
Natürlich.
Wenn die so eine Starthilfe kriegt. Ne? Ich hätte es mir oft in meinem Leben gewünscht, so eine kleine, weißt du, so eine Finanzspritze hätte es oft mal einfacher gemacht, aber ich glaube, dass wir noch früh genug damit angefangen haben, Steffi.
Ja.
Und ich denke, selbst mit 50, weißt du, du hast ja, ich meine, wir sterben ja nicht mit 65. Also du kannst das Ding ja auch mit 80 oder, weißt du, dann lässt es mit 85 auslaufen. Ja. Du willst ja weiterleben und wir werden ja auch alle immer älter. Und das denke ich dann auch immer, wenn ich mich so mit Älteren unterhalte und die sagen, ja, jetzt bin ich 50, jetzt brauche ich nicht mehr anfangen.
Denken die, das muss jetzt nicht.
Ich sage, aber du hast doch noch mal mindestens 20 Jahre. Und wie geil ist das denn, wenn du mit 70 dann noch mal so eine fette Summe kriegst und sagst, und jetzt...
Ja.
So, ne? Also,
ja, oder muss ja nicht mal eine Summe sein, du kannst es ja dann auch
monatlich, aber es ist ja ein Goodie, was da rauskommt, ne? Wo du sagst, bitte.
Ja, also das ist auch immer mein Tipp an alle, da frühzeitig mit anzufangen, sich da selber drum zu kümmern, wie du sagst, es selber zu verstehen.
Ich glaube, das Verstehen ist ja auch wichtig. Man kann ja auch mit dem Mann zusammen, wie gesagt, wir haben Dinge zusammen, ich habe Dinge einzeln, ne? Aber ich möchte immer verstehen, was da passiert, ne? Und ich möchte auch klar über Wünsche sprechen, ne? Also es ist ja auch schwierig, wenn mein Mann zum Beispiel, der geht einfach durch seine Pension und dadurch, dass wir einen Altersunterschied von jetzt nur 3 Jahren, aber der geht 6 Jahre früher als ich in Rente. Das muss ich mir überlegen, ne? Also in klassisch Rente. Was mache ich denn dann? Also der kommt ja nur auf doofe Gedanken, wenn ich nicht dabei bin. Also muss ich mich absichern. Also muss ich wahrscheinlich davon ausgehen, zu sagen, okay, entweder ich gehe früher, ne, und schaffe ich das? Und wie schaffe ich das? Ne? Gehen wir gemeinsam in Rente? Oder, also das sind so Dinge, die besprechen wir auch ganz oft. Ne?
Das ist gut.
Ja, guckt mal, wann die in Rente gehen.
Und
die Jungs. Dann haben die Langeweile, Steffi. Du gehst
ja nicht. Ja, mein Mann, der hat da klare Vorstellungen. Der will ja mit 55 schon in Rente gehen.
Ja, die Frage ist, ob du mitgehst.
Ja, da müssen wir auch, glaube ich, noch mal drüber reden.
Ich sag's dir nur,
guck. Also in der Theorie mit dem Sprechen und so weiter, das ist immer, immer ganz toll. Die Praxis, die sieht dann oft anders aus.
Ja, das ist bei uns auch so.
Ja, Mensch, cool. Hat mir voll Spaß gemacht,
ja, mir auch,
mit dir zu quatschen. Also ich habe mir selber auch ganz viel aufgeschrieben tatsächlich. Ja, großartig. Hast ganz viel wieder gegeben.
Danke.
Und herzlichen Dank dafür. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute für deine Selbstständigkeit, für die Bildung deines Teams um dich rum.
Ja.
Ich glaube, du kriegst da Best Team Ever zusammen. Hast dann Blick für
das
Wesentliche und ja, alles Liebe und Gute.
Dankeschön. Ich danke dir für die Möglichkeit, hier zu sein. Also ich war ganz stolz. Und Respekt, dass du das hier machst mit diesem Podcast. Da hast du mir eins voraus. Das hat mich sehr getriggert und sehr angetrieben. Podcast habe ich noch nicht.
Ja,
aber ich habe jetzt überlegt, ich gehe, glaube ich, jetzt erstmal in ganz viele Gast-Podcasts. Also ich bin jetzt
und
ganz viel Gast
und
sammle mal Erfahrungen. Und,
ja, genau.
Aber es gefällt mir sehr, sehr gut und ich war sehr stolz, dass ich so früh mit dabei sein durfte.
Danke.
Vielen Dank.
Das war mein Interview mit der lieben Maja Kirsch. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, du konntest auch einiges für dich mitnehmen, hast hier viele Notizen gemacht und ja, hast das ein oder andere Aha-Erlebnis vielleicht auch gehabt. Ich selber habe beim Interview auch ganz viel für mich mitgeschrieben und das ein oder andere vorher auch schon mal gehört, aber wenn man es dann doch immer noch mal wieder reflektiert oder es dann noch mal hört, dann manifestiert sich das Ganze auch und ich werde das ein oder andere auch umsetzen. Habe auf jeden Fall auch schon die Buchempfehlung für meine Kinder bestellt. Du findest diese Sachen alle in den Shownotes und ja, ansonsten freue ich mich, wenn du mir Feedback schickst zu der Episode oder zum gesamten Podcast. Du kannst ihn abonnieren. Das ist sehr praktisch, weil du dann keine der zukünftigen Folgen verpasst. und dann auch erinnert wirst, wenn eine neue hochgeladen wurde. So mache ich das mit meinen Lieblingspodcasts auch immer. Ja, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und kann dir jetzt schon ein spannendes nächstes Interview voraussagen. Bis dahin, bleib gesund, hab es schön und bis bald. Tschüss!